Worte ersparen, weil wir heute Abend ein ziemlich großes Panel haben, wie Sie sehen. Aber zunächst möchte ich Sie herzlich nochmal begrüßen zu dieser Veranstaltung. Wer von Ihnen noch nicht da war, der Jour fix findet monatlich statt, jeweils am ersten Dienstag des Monats zu einem Thema der internationalen Politik. Er ist allerdings nicht in jedem einzelnen Fall so aktuell wie heute, da wir ja über Ägypten und insgesamt einen Prozess reden, der bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Mein Name ist Beate Seel, ich bin Auslandsredakteurin der TAZ und zuständig für den Nahen Mittleren Osten. Das letzte Mal war ich in Ägypten im Oktober vergangenen Jahres, ungefähr 6 Wochen vor den in aller Öffentlichkeit gefälschten Wahlen. Wir haben auf dem Podium gleich 2 Personen, die auf dem Tahrirplatz waren in der entscheidenden Zeit. Zum einen ist das Magdi Gohari. Er arbeitet als Übersetzer und als Autor und war in seinem früheren Leben Chemotechniker und lange Zeit auch Betriebsratsvorsitzender eines Chemiebetriebs. Er fährt sehr regelmäßig nach Ägypten. Wir haben uns da auch im Oktober vergangenen Jahres kennengelernt und wie gesagt war er auch auf dem Tahrirplatz. Die andere Podiumsteilnehmerin, die auf dem Tahrirplatz war, ist Frau Mai El Mahdi. Und da sieht man schon, dass nicht nur junge Leute dort aktiv gewesen sind. Sie hat bis 2003 Germanistik, Arabistik und Islamwissenschaften in Kairo studiert und studiert seit 2006 politische Wissenschaften in Berlin und arbeitet aber auch als freiberufliche Journalistin. Hier zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen, meiner Rechten, sitzt Kerstin Müller von den Grünen. Sie ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages, ist die Sprecherin ihrer Fraktion für Außenpolitik und ihr besonderes Interesse gilt unter anderem auch dem afrikanischen Kontinent. Schließlich haben wir 2 Mitarbeiterinnen der Stiftung von Wissenschaft, ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, Entschuldigung, von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Das ist zunächst Stefan Roll. Er ist dort Stipendiat in der Forschungsgruppe Nahe Osten und Afrika, beschäftigt sich vor allem mit Ägypten, aber auch generell wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozessen in den arabischen Staaten. Neu dazugekommen ist, ist Isabel Werenfels, ebenfalls Forschungsgruppe Nahe Osten und Afrika. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und hat als Arbeitsschwerpunkt den Maghreb, beschäftigt sich aber auch mit Transformationsprozessen und Elitenwandel, interessiert sich auch für, besonders für Tunesien und Libyen. Wir haben Sie aus naheliegenden Gründen auf das Podium genommen, weil zwar der Fokus unserer Veranstaltung heute auf Ägypten liegt, aber natürlich wir sicherlich doch alle auch ziemlich gebannt in Richtung Libyen gerade im Moment blicken. So, da das Podium heute relativ groß ist aus dem erwähnten Grund, würde ich alle Podiumsteilnehmer erstmal bitten, sich kurz zu fassen. Das wird sicherlich aber auch bedeuten, dass wir ein bisschen mehr Zeit an Diskussion hier oben verbringen und vielleicht erst etwas später als üblich die Debatte für das Publikum öffnen, für Ihre Fragen oder auch Anmerkungen. Ich würde Sie dann auch bitten, sich kurz zu fassen. So, und jetzt gehen wir gleich in Medias Res und fangen mit den Leuten an, die auf dem Tahrirplatz waren. Herr Gauhari, Sie haben mir neulich eine Mail geschickt nach dem Beginn der Demonstrationen in Ägypten und in dieser Mail stand, ich steige in den nächsten Flieger nach Kairo, weil ich das Endspiel Mubarak gegen das ägyptische Volk nicht verpassen werde. Herr Gauhari hat seinen Rückflug für den 12. Februar gebucht. Sind Sie jetzt mit dem Ergebnis zufrieden?
Ja, selbstverständlich. Also sehr zufrieden sogar, aber ich bin dahin gefahren, geflogen und ich habe das Land wieder verlassen, einen Tag nachdem Mubarak weg war. Dann sozusagen nachdem der Job getan worden ist. Ich war auf dem Tahrirplatz praktisch 17 Tagen, jeden Tag so 2-3 Mal. Und man sieht ja auch diese Generationsunterschiede. Ich werde dieses Jahr 70. Und ich habe das Land Ägypten verlassen am Ende eines Krieges, den man damals verloren hatte, aber die Auseinandersetzung politisch gewonnen hatte, nämlich den sogenannten Suez-Krise 56. Ich habe Ägypten verlassen Anfang 57. Das war damals, deshalb war es für mich wichtig, das jetzt zu erwähnen, ja, 57 Ägypten verlassen, Anfang 2011 Ägypten wieder betreten und im Grunde genommen ist was dazwischen passiert. Ich habe Ägypten verlassen, als auf die Höhepunkt eine Würde, ich spürte damals als ägyptischer Staatsbürger, als junger Mann, 16-Jähriger, der ins Ausland kommt, um zu studieren, war ich voller Würde für das gelungene Verstattung von Suezkanal. Und als ich auf dem Tahrirplatz war, so und so viele Jahre später, 54 Jahre später, ist diese Würde, die verloren gegangen ist, wieder zurückgekommen. Das ist mein Gefühl. Ein sehr starkes Gefühl. Ich kann meine Identität nicht beschreiben, wenn man 54 Jahre im deutschsprachigen Raum gelebt hat. Kann man nicht sagen, ist da jetzt das oder das. Überlasse ich Herrn Sarrazin, diese Mix zu definieren. Aber ich möchte diesem den Eindruck, den ich gewonnen hatte, das Gefühl, was ich dort gewonnen hatte, ich fand etwas Geschriebenes, was es genau reflektiert. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Und zwar von einem jungen ägyptischen Schriftsteller namens Khalid al-Khamisi. Lassen Sie mich mal ein paar Sätze daraus zitieren. Er fragt, kennen Sie das Gefühl von Glückseligkeit, von Freude und Überschwang? Gewiss kennen Sie es. Ich aber habe es nicht gekannt, nicht in seinem gemeinschaftlichen, kollektiven Sinn. Was wir derzeit erleben, ist großartig, nein, genial. Ich möchte die Fernbedienung des Daseins in die Hand nehmen und auf den Pausenknopf drücken, um jeden Moment einzeln ansehen und genießen zu können. Ich habe dieses Gefühl, es ist ein wunderbares Gefühl. Ich habe das einmal erlebt, als ich sehr verliebt war. Das kennt jeder, der einmal verliebt ist. Die Zeit einzufrieren, die Zeit zu stoppen, das genau das Gefühl, als ich mindestens 20 Mal auf dem Tahrirplatz war. Dieses Gefühl, dass hier Menschen unterschiedlichsten Alter, unterschiedlichsten Klassen, unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zugehörigkeiten, unterschiedlichsten Erfahrungen an einem Strang ziehen. Muslime, Christen, um jetzt mit dem wichtigsten Thema für ein deutsches Publikum zu beginnen. Muslime und Christen, ja? Es gibt ja CDU-Abgeordnete, die vor gar nicht so langer Zeit hohe Funktionäre nach Kairo gekommen sind, hingefahren sind, um den Ägypter beizubringen, wie man Minderheitsschutz ausübt. Ich glaube, war es Herr Kauder oder sowas Ähnliches. Die Menschen, ich erzähle nur eine kurze Geschichte. Wir sind 5 Personen, ich muss mich zurücknehmen. Ein Mensch um 30 rum sagt zu mir, ich besitze 3 Geschäfte in der Innenstadt. Ich habe 2 Autos, ich habe eine Wohnung in der Innenstadt und ein Haus außerhalb in einer Trabantenstadt. Mir geht's gut, ich habe alles. Aber ich bin hier auf dem Tahrirplatz, weil ich meine Würde haben will, weil ich satt hatte, jeden Tag zu schmieren. Verkehrspolizisten, Polizisten vom Versorgungsamt, Bauämter, alles Mögliche. Mein ganzes Leben ist nur schmieren, schmieren, schmieren. Diese Korruption geht mir auf dem... Ja. Und deshalb bin ich hier. Und neben ihm stand ein Mann, der war 55. Und der war ein kleiner Bossbeamter. Und er hat mir erzählt, dass er mit seinem Gehalt seine Kinder nicht ernähren kann. Hier suchte jemand Brot und hier suchte jemand Würde. Und der Brot gesucht hat, sucht nebenbei auch Würde. Also dieses Verhältnis, diese Dialektik zwischen Würde und Brot, Freiheit und Brot, Soziales und, ja, was kann man da sagen, also das Ökonomische und das Soziale und der Überbau, das war sehr stark auf dem Tahrirplatz. Ich kann viel erzählen über das Verhältnis Frauen und Männer. Frauen, die mitgestaltet haben, ob die auf dem Kopftuch irgendein Fetzen haben oder nicht, spielt hier überhaupt keine Rolle. Kann man sich wieder in Berlin damit befassen. Aber diese Menschen, wenn sie zurück sind zu ihren Männern, sie werden nicht nur Tee kochen. Ich bin absolut sicher, sie werden nicht nur Tee kochen und Kinder trockenlegen. Sie werden was anderes haben. Das heißt, mit anderen Worten, egal wie widersprüchlich dieser Prozess ist, egal welche Auswirkungen und welchen Ausblick man hat, ist dieses Ägypten ist nach dem 25. Januar anders als vorher. Dieser Prozess ist unumkehrbar. Darauf bestehe ich und ich möchte noch weitere Erfolge in der Richtung erleben. Vielen Dank.
Ich danke auch. Frau El-Mahdi, Sie waren ja auch auf dem Tahrirplatz. Das hat sich ja, die ganze Bewegung hat sich ja vor allem am Anfang sehr stark durch Spontanität, Organisation auch übers Internet vor allem ausgezeichnet. Das heißt, die Initiatoren waren eher Gruppen wie 6. April oder die Gruppe Wir sind Allah Khalid Zeit und so weiter. Das waren also nicht Gruppen oder Parteien, die eine gewisse Hierarchie und eine klare Führung haben. In Situationen der Repression ist sowas immer sehr praktisch, wenn es keine Führer gibt. Die Frage ist aber, und die Frage an Sie wäre dann auch, jetzt sind wir ja in der Phase, wo es um die Übergänge zu einem möglichen anderen System geht. Welche Diskussion gibt es da jetzt? Kann diese Unorganisiertheit auch zum Nachteil werden, wenn die eigenen Forderungen durchgesetzt werden sollen?
Das stimmt, was Sie gerade gesagt haben, dass diese Revolution durch ihre Spontanität oder ihre eigene Dynamik gekennzeichnet ist. Aber trotzdem hat sie auch das geschafft, viele Leute zu mobilisieren, weil sie durch ihre schlichte Forderungen nach Würde, nach Gerechtigkeit, nach Demokratie, nach Freiheit, nach menschlicher Behandlung viele Leute mobilisiert haben und alle Menschen auf die Straße erreicht haben. Die Demonstranten auf dem Tahrirplatz, die sind immer noch da, die demonstrieren und protestieren weiter. Ist es bei Ihnen alle, es gibt einfach eine Gemeinsamkeit, auch wenn bis jetzt immer noch kein Nelson Mandela aus dieser Revolution herausgekommen ist, gibt es eigentlich eine gemeinsame Basis, und zwar, dass man jetzt eine demokratischen Wandel herbeiführt. Und wie man das macht, ist eigentlich sehr unterschiedlich. Aber bis jetzt ist das unter den vielen Protestierern klar, dass sie erstmal eine neue Regierung brauchen von Technokraten, die eigentlich keinen politischen Hintergrund haben, dass sie erstmal der Leute Zeit geben und dem Land auch, bis erstmal politische Parteien konstituiert werden, weil sie wissen, das geht nicht von heute auf morgen. Das politische Leben in Ägypten war total zerstört. Alle politischen Bewegungen und Oppositionsbewegungen wurden geknebelt, unterjocht und unterdrückt. Und deswegen ist das eigentlich eine sehr plausible Forderung, wenn die Leute sagen, wir brauchen erstmal eine Pause, wir brauchen erstmal eine Regierung aus Technokraten, wir müssen erstmal das Klima schaffen, in dem demokratische Bewegungen und Parteien erstmal gegründet werden können. Und ich glaube, das ist wirklich die beste Lösung aus der Situation jetzt.
Man kann ja auch sagen, dass zumindest in einer bestimmten Zeit auf dem Höhepunkt der Bewegung es zwei parallele Prozesse gab. Einmal natürlich die Massenbewegung auf den Straßen und andererseits Gespräche hinter den Kulissen. Da spielt natürlich auch das Militär eine gewisse Rolle. Wie Sie ja wissen, hat jetzt ein Militärrat erstmal vorübergehend die Macht übernommen. Herr Roll, wie schätzen Sie eigentlich das ägyptische Militär ein? Was wollen die?
Naja, ich glaube, das ist die spannende Frage. Also ich glaube, das, was hier so in der Öffentlichkeit, in den Medien dargestellt wurde, dass das Militär quasi so zwischen Demonstranten und Regime steht, ist so nicht ganz richtig gewesen. Ich denke schon, dass das Militär oder nicht das Militär, sondern die Militärführung eben ganz klar ein Teil des Regimes war. Und das macht die Sache jetzt natürlich auch nach wie vor etwas problematisch, weil die Militärführung eben die Macht hat. Und wir sehen es an der Übergangsregierung, die nach wie vor nicht ausgewechselt wurde unter Ahmed Shafiq. Und das ist ja eine der Hauptforderungen der Demonstranten jetzt noch auf dem Maidan al-Tahrir, dass eben diese Übergangsregierung weg muss. Wir sehen es an dieser Übergangsregierung, dass das Militär eben diesen politischen Übergangsprozess weiter auch kontrollieren will. Denn, und das ist ganz klar, das Militär hat sicherlich zu verlieren, viel zu verlieren, wenn es zu einer wirklichen demokratischen Öffnung des Landes kommen sollte. Das Militär ist riesengroß, ein riesengroßer Apparat, über 470.000 Mann stark, dann noch über 400.000 Reservisten, dann noch diese ganzen paramilitärischen Einheiten, die dem Innenministerium unterstehen. Also ein riesen sicherheitsmilitärischer Komplex, und in einem demokratischen Land würde es sicherlich diese Größe und auch die damit verbundenen Privilegien nicht nicht aufrechterhalten können. Also so gesehen, ich denke, das Militär steht jetzt vor der Situation, dass es auf der einen Seite versucht, den Prozess so ein bisschen zu bremsen, in seine Richtung zu lenken, auf der anderen Seite, und das ist aber die wirklich erstaunliche Entwicklung, und das ist was, was, glaube ich, auch viele Analysten so nicht für Möglichkeiten haben. Der Druck auf der Straße, der ist einfach riesengroß, und ich muss auch selber sagen, also ich habe das jetzt seit Jahren, beschäftige ich mich auch mit Ägypten, ich hätte das nicht für möglich gehalten, also ich stehe auch da und staune.
Ist es an? Ja, danke schön. Frau Müller, jetzt ist Ihr Mubarak weg. Was sollte die EU jetzt eigentlich tun? Es ist doch ein relativ aparter Schwenk. Vorher hat man mit allen möglichen Regimen in der Region zusammengearbeitet und jetzt sind die plötzlich verschwunden oder verschwinden sukzessive. Da muss man sich ja wohl was überlegen, oder?
Hier, als das Mubarak weg kam, etwas plötzlich. Also, ich meine, erstmal, wenn man bewertet, wie hat sich denn die internationale Gemeinschaft und eben auch die Europäische Union verhalten, dann muss man sagen, möglicherweise auch, weil sie überrascht waren, aber auch, weil es in die Strategie der Vergangenheit nicht passte, war es eigentlich verheerend. Also die EU war quasi ein Totalausfall. Sie hat als Europäische Union nicht gehandelt und war nicht präsent. Eigentlich genau das, was man mit Lissabon wollte, ist nicht passiert, nicht? Also Lady Ashton hat zwischen 27 Mitgliedstaaten hin und her laviert. Wir haben ziemlich scharf auch unsere Bundesregierung kritisiert, dass sie im Grunde auch während der ganzen Proteste auf dem Tahrirplatz sich nicht zu der Aussage durchringen konnte, Mubarak muss weg, das Regime Mubarak muss weg. Dieser Satz ist ja der Bundesregierung und der Europäischen Union erst recht nicht über die Lippen gegangen. Ja? Erst als sozusagen die Revolution gesiegt hatte, ist man dann so langsam dahin gekommen, aha, naja, wenigstens jetzt könnten und müssten wir doch die Demokratisierungsprozesse unterstützen. Aber auch da, also es gilt ja jetzt nicht nur für das Verhalten der Europäischen Union im Hinblick auf Ägypten, sondern im Hinblick auf den gesamten unglaublichen Wandel dort in der arabischen Welt. Es gibt eben die Südschiene, die offensichtlich eigentlich am liebsten nach wie vor festhalten würde an den Despoten, an einer ziemlich fragwürdigen Stabilität, die jetzt das Papier von Frankreich und Spanien und anderen, die auch noch diese eigentlich schon tote Mittelmeerunion, die Sarkozy mal mit großem Pomp da gegründet hat, von der gar nichts ist daraus geworden. Sie haben das alles nochmal versucht nachvollziehen. Im Gegenteil, der Generalsekretär dieser berühmten Mittelmeerunion ist auf der Hochphase der Proteste in Tunesien zurückgetreten, hat fast keiner gemerkt, als ich das im Bundestag in der Rede gesagt habe, haben alle gesagt, oh, stimmt das, ja. Also unglaublich. Die haben ja jetzt ein Papier vorgelegt, wo sie dieses Potemkinsche Dorf nochmal wiederbeleben wollen und machen dann so eine Konkurrenz auf zwischen der osteuropäischen und der südeuropäischen Schiene, indem sie sagen, ja, nach Osteuropa fließt ja viel zu viel Geld, da muss was weg und das wollen wir jetzt für die, also unglaubliches Papier. Und es kristallisiert sich raus, immerhin dann mal, das ist dann schon wieder ein bisschen besser, muss ich dann mal sagen, was die Bundesregierung vorgelegt hat, also die Deutschen haben dann ein eigenes Papier vorgelegt, dem sich dann auch viele, ich sage jetzt mal, Länder aus dem Norden eher angeschlossen haben, wo sie sagen, im Grunde genommen, die Mittelmeerunion ist tot, die wird gar nicht mehr erwähnt. Wir müssen die europäische Nachbarschaftspolitik ausbauen und dann viele Vorschläge machen, die wirklich sozusagen bedeuten Strategiewechsel, nicht? Also jetzt den Demokratisierungsprozess rückhaltlos unterstützen, konkrete Hilfe leisten, also vom Aufbau so gewünscht, ja? Also ich meine, jetzt vom oben aufgepfropft, sag's mal so dahin, wäre wahrscheinlich auch nicht das, was gewünscht ist. Aber so gewünscht, nicht? Die Unterstützung beim Aufbau von Justiz, die Unterstützung beim Verfassungsprozess, der ja sehr, sehr wichtig ist. Welche Verfassung wird denn Grundlage für die neuen Wahlen? Wenn gewünscht. Ja, es gibt auch andere, die es anders sehen. Gut, also dass man sozusagen jetzt nicht nicht zögert, sondern auch die Chancen sieht, die in diesem Prozess, die in diesen Prozessen liegen. Aber es gibt eben immer noch, wie man jetzt an Libyen sieht, da ist es ganz extrem. Die Italiener, die Franzosen, die Außenministerin musste ja sogar zurücktreten. Also die sozusagen, also wegen dieser Tunesien-Geschichte schon, ja, aber dann jetzt erst, die sozusagen da eben auch besonders gute Geschäfte gemacht haben und die sich damit eingerichtet hatten. Ich glaube, da sind große Fehler gemacht worden, weil sozusagen die Illusion war, ich sag auch von uns, ja, dass man mit, also um Islamismus zu verhindern und um eine fragwürdige Flüchtlingsabwehrpolitik machen zu können, macht man eben den Pakt und den politischen Pakt mit diesen Despoten und drückt dann beide Augen zu bei der Frage Demokratie und Menschenrechte. Ja? So, das war die Strategie und die muss jetzt geändert werden. Also diese Politik der doppelten Standards in der europäischen Außenpolitik, die muss jetzt spätestens beendet werden und wir müssen da zu einer völlig neuen Politik kommen. Ob das geschehen wird, ist ein großes Fragezeichen, nicht? Also im Moment ist die Europäische Union gespalten, muss man ganz klar sagen. Es gibt noch keine Linie. Und letzter Satz an den Sanktionen, der Sanktionsdebatte jetzt gegenüber Libyen. Nicht, ich meine, ich kann mich nicht erinnern in den letzten 10 Jahren, dass die Europäische Union später beschlossen hat als der UN-Sicherheitsrat und sich weniger einig war als der UN-Sicherheitsrat, der immerhin einstimmig am Sonntag sich zu Beschlüssen da geeinigt hat, verständigt hat, während die Europäische Union das erst am Montag gemacht hat und 2 Wochen dafür auch noch gebraucht hat, nicht mehr zu beschließen als der UN-Sicherheitsrat. Also das ist relativ einmalig und zeigt eben auch, in welch desolatem Zustand die Europäische Union ist.
Dankeschön. Nun haben wir ja 2 Länder, die ihre Despoten schon verjagt haben. Das sind Tunesien und natürlich Ägypten. Was ist eigentlich, wie unterscheidet sich eigentlich Libyen in Gesellschaft und Politik von diesen beiden Ländern? Wobei man ja nur hoffen kann, dass dieser Gaddafi bald verschwindet und nicht noch mehr Opfer fordert.
In der Tat, er zeigt mal wieder, dass er ein Überlebenskünstler ist, leider. Als ich jetzt so zuhörte, was zu Ägypten gesagt wurde, gingen mir 2 Dinge durch den Kopf. Erstens, wir kennen alle Akteure in Ägypten, die relevant sind. Wir wissen, wer da ist. Es ist nur eine Frage davon, wer jetzt dominieren wird in Zukunft, wie die Dinge umgesetzt werden. Also so nehme ich es wahr. Und wir haben einen nach wie vor starken Staat. Wenn wir nach Libyen schauen, dann wissen wir unglaublich wenig. Wir wissen ganz wenig über die Zusammensetzung dieser Protestbewegung. Wir wissen noch viel weniger darüber, wie es weitergehen könnte. Was wir wissen, was mit relativ großer Sicherheit ist, warum die Leute auf der Straße sind. Und hier sind die Parallelen relativ groß, auch zu Tunesien, auch zu Ägypten. Es ist die soziale Ungerechtigkeit. Es ist in Libyen insbesondere auch das Bewusstsein darüber, dass man ein unglaublich reiches Land ist aufgrund des Ölreichtums, das aber sehr wenig und sehr ungleich bei der Bevölkerung angekommen ist, dass der Stamm Gaddafis und ihm befreundete Stämme bevorzugt wurden, dass der Osten systematisch vernachlässigt wurde. Solche Sachen wissen wir. Wir wissen auch, dass die Korruption der Familie, die auch in den WikiLeaks-Dokumenten sehr deutlich nochmal gemacht wurden und diese konnten natürlich auch die jungen Libyer im Internet sehen, dass diese Ressentiments sehr ähnlich waren wie in Tunesien gegenüber dieser korrupten Herrscherfamilie. Was auch eine Parallele ist, wir haben auch eine klare Zielscheibe. Also das ist eine Parallele, dass man sagt, dass man hat gesagt Mubarak weg, man hat gesagt Ben Ali weg und in Libyen ist jetzt ganz klar, Gaddafi muss weg. Darüber hinaus, wenn wir jetzt uns fragen, wie könnte es in Libyen, also nochmal zu der Soziologie vielleicht dieser Protestbewegung, wenn wir uns die Bilder anschauen, dann sehen wir zum Beispiel keine Frauen. Wir sehen auch keine Interviews, wie wir sie auf dem Tahrirplatz gesehen haben, jetzt auch im befreiten Benghazi oder sehr wenige mit Leuten, die ausgezeichnet Englisch sprechen. Es ist ein ganz anderes Profil von Personen. Das hat sehr viel damit zu tun, was Gaddafi angerichtet hat mit seiner Gesellschaft. Natürlich hat in Libyen Facebook auch eine Rolle gespielt, aber die Durchdringung bzw. die Prozentzahlen der Bevölkerung, die Facebook nutzen, sind in Libyen bei 4,5%, in Tunesien bei 20,5%. Das ist natürlich ein enormer Unterschied. Und wir jetzt langsam, nachdem in Benghazi das Regime weg ist, bilden sich Akteure oder sieht man so ein paar Akteure, die kommen, die jetzt sagen, wir sind, es gibt eine Organisation, die heißt die Jugendlichen Libyens, es gibt die Ulama, das heißt, es gibt religiöse Führer, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, die sagen, wir sind die Free Ulama, es gibt Stammesführer natürlich, es gibt auch die Muslimbruderschaft, die relativ stark war im Osten Libyens, von Gaddafi unglaublich unterdrückt worden war, in den vergangenen Jahren sich etwas arrangiert hatte mit dem Regime, aber wir haben nicht wirklich eine Ahnung, was kommen könnte, zumal dieser Staat entstanden ist aus drei Gebilden, die sehr autonom waren. Noch unter dem König gab es drei Parlamente in jedem der Regionen. Das heißt, es gibt so wahnsinnig viele Unbekannte und wir sind an einem ganz anderen Punkt, als wir das in Ägypten sind oder eben auch in Tunesien. In Tunesien sagt man auch immer wieder, es gibt, Ben Ali hat die gesamte Opposition unterdrückt. Man muss schauen jetzt, dass die Wahlen nicht zu schnell sind. Das ist ein Argument, was man oft hört. Also, dass man mindestens 6 Monate, vielleicht sogar ein bisschen mehr hat, damit sich überhaupt die Parteien aufbauen können. In Libyen gibt es keine einzige Partei. Also da gibt es, wenn man einer der Oppositionsführer jetzt in dieser einen, es gibt da bereits konkurrierende Entitäten, aber Übergangsregierung, sagte, wir wollen Wahlen in 3 Monaten. Und da muss man sich fragen, was kann gewählt werden? Das ist der nächste Stammesführer, es gibt überhaupt keine politischen Strukturen. Und es ist auch wahnsinnig schwierig dann vorherzusagen, was wird dabei herauskommen? Ich kann nur so viel sagen, dass ich glaube, die Chancen für Demokratisierung sind wesentlich größer in Ägypten und in Tunesien als in Libyen. Und die Chancen, dass wir über längere Zeit Gewalt sehen werden, ist, glaube ich, auch sehr viel größer in Libyen als in den anderen beiden Staaten. Das so mal ein paar Unterschiede.
Frau Madi, Frau Behrenfels hat ja eben auch die Frage des Zeitpunkts von Wahlen angesprochen. In Ägypten soll jetzt im halben Jahr gewählt werden. Das war einigen Leuten zu weit weg. Andere Leute finden, das ist eher ein bisschen früh. Wie würden Sie das beurteilen?
Ich bin auch der Ansicht, dass es eigentlich zu früh ist und dass es erstmal den Leuten Zeit gelassen werden. Wie gesagt, dass es, also wir sehen, dass die Leute jetzt ein wahnsinniges politisches Bewusstsein entwickelt haben, aber wir reden immer noch von Personen. Wir haben bis jetzt keine wirkliche Opposition mit einer Popularität in der Bevölkerung, mit einer Basis und deswegen ist es noch Zeit. Und das war eigentlich auch eine der gemeinsamen Forderungen von vielen Oppositionen oder von den meisten Oppositionsbewegungen, die eigentlich gesagt haben, dass es erstmal jetzt eine Technokratenregierung gegründet werden soll und das soll mindestens 2 Jahre der Fall bleiben, bis erstmal die Parteien in der Lage sind, sich für die Wahlen zu kandidieren. Und das sehe ich auch richtig so. Mhm.
Herr Roll, wie ist denn dazu Ihre Meinung? Also die International Crisis Group hat vergangene Woche zum Beispiel einen etwas anderen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man erstmal eine kurzfristige begrenzte Verfassungsreform durchführt, dann ein Übergangsparlament gewählt wird, das die Aufgabe hat, eine grundsätzlich neue Verfassung zu erarbeiten und natürlich auch zu diskutieren, woraufhin nach Annahme dieser Verfassung das Parlament sich wieder auflöst und Neuwahlen eingeleitet werden.
Ja, aber das Problem ist natürlich ganz klar, wer lässt sich oder wer kann gewählt werden in dieses Übergangsparlament. Und ich sehe das genauso. Also ich glaube, 6 Monate, auch wenn man sich mit Vertretern von Parteien unterhält, also ich habe zumindest telefonisch versucht, so ein bisschen dabei zu sein, hört man eben auch von den kleineren Parteien, es ist einfach sehr, sehr früh, um nicht zu sagen zu früh. Die Befürchtung ist da, dass eben die Muslimbrüder als doch gut organisierte Kraft davon profitieren könnten und dass auch die Hizb ut-Tahrir, also die Regierungspartei, die nationaldemokratische Partei, davon profitieren kann. Ich denke, es ist zu früh. Also es wäre das Szenario, was von der Opposition auch relativ einhellig eingefordert wurde, eben Übergangsregierung, längere Zeitraum, haben wir eben schon gehört, wäre tatsächlich der richtige Weg. Allerdings ist es, glaube ich, auch noch nicht so ganz entschieden, weil ich glaube, auch in der Muslimbruderschaft und wahrscheinlich selbst in der Nationaldemokratischen Partei kann so ein früher Wahltermin durchaus zu Problemen führen. Denn beide Organisationen, Gruppierungen sozusagen, sind auch noch nicht so gut aufgestellt, dass es absehbar ist, dass sie in 6 Monaten tatsächlich als kompaktes Gebilde dann in irgendeinen Wahlkampf ziehen können. Also die Nationaldemokratische Partei ist quasi implodiert, das muss man so sagen. Die gesamte Parteiführung ist ausgewechselt worden. Und es ist völlig unklar, wie weit das jetzt durch die Klientelstruktur der Partei, wie weit das jetzt in die einzelnen Untergliederungen in den Regionen dann auch Auswirkungen hat. Und bei der Muslimbruderschaft ist es auch so, dass innerhalb der Bruderschaft ein sehr, sehr großer Diskurs herrscht, wie sich die Bruderschaft aufstellen soll, ob es tatsächlich eine Parteigründung aus der Bruderschaft rausgeben soll, wie diese Partei dann aufgestellt wird. Also auch hier ist sehr viel im Fluss. Also ich denke kurzum, es wäre sinnvoll, eben diesen Termin weiter nach hinten zu verlegen, und ich könnte mir vorstellen, dass auch sogar von den Muslimbrüdern zumindest wahrscheinlich, aber auch von der Nationaldemokratischen Partei da in die Richtung vielleicht so ein bisschen gedrückt wird, und dann ja, könnte gut sein, dass das nochmal überdacht wird.
So, und hier wollte jetzt beide was sagen, wenn ich das richtig, das Geflüster am Rande richtig verstanden habe.
Also ich möchte doch zu das, was Frau Müller gesagt hat, was sagen. Doppelstandard muss weg, Mubarak muss weg. Diese Parole ist von der EU erst sehr spät akzeptiert worden. Ich möchte aber wirklich an dieser Stelle sagen, was die Menschen in Ägypten empfunden hatten. Das war ihnen völlig egal, ob Frau Merkel X sagt oder Y. Das glaubt ihr nicht. Ich lebe ja im Westen 54 Jahre. Ich habe natürlich versucht, auf dem Tahrirplatz meine Stärken zum Ausdruck zu bringen. Ich habe ihnen gesagt, die NATO hat eine Doktrin. Diese Doktrin sagt aus so und so. Sicherung der Energie oder Ressourcen plus Transportwege. Das heißt, passt auf dem Suezkanal. Ich habe das alles übersetzt. Aber die haben mir gesagt, das interessiert sie nicht. Da sieht man wirklich das Wunderbare an dieser Entwicklung. Ist einzig und allein, dass die Ägypter das alleine gemacht haben. Ob Herr Obama das gesagt hat und am nächsten Tag das andere, oder Sarkozy und Berlusconi, er hat keine Rolle gespielt. Und das ist gut so, das ist gut so. Aber Frau Merkel hat ja auf der Sicherheitskonferenz, und das muss man jetzt, weil wir machen diese Veranstaltung in Berlin, nicht auf dem Tahrirplatz. So, das heißt, wir sind hier im Westen. Sie wählen diese Regierung, die diese Politik macht. Nehme ich an, dass sie bewusste Wähler sind und nicht zu Hause bleiben. Also, Frau Merkel hat einen Satz gesagt auf der Sicherheitskonferenz bei uns in München. Sie hat gesagt, wir leben in einem Spannungsfeld zwischen unseren Werten, man kann es definieren, sind es die westliche Werte, die christliche, ein paar Schlaumeier haben die jüdische noch entdeckt in den letzten 5 Jahren. Das ist unser Werte, Spannungswert, fällt zwischen unserer Werte und Stabilitäts- und Energiesicherheit. Das ist ein Wort, das ist ein Satz, da muss man ja versuchen, sich mal für sich selber zu interpretieren. Heißt es Moral gegen Amoral? Was heißt das genau? Da muss man, deshalb, also ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass der Westen hat eine falsche Politik gemacht. Das ist eine bewusste Politik. Das ist keine falsche Politik. Diese Doppelstandard ist bewusst gemacht. Der Westen war bestens informiert. Da sitzen hier 2 Experten. Die Stiftungen, ob in Washington oder in Berlin oder in Paris, die informieren sehr gut. Aber die Macher haben andere Interessen. Ist es, Frau Müller, ist es nicht von Interesse, innenpolitischen Interesse, diese Geschichte mit Mubarak und dieses Hochschaukeln von diesem Buhmann Muslimbruderschaft, hat man das innenpolitisch hier nicht ausgenutzt? Spielt es keine Rolle in der deutschen Innenpolitik? Ist das Sarrazin-Jahr, das zu Ende gegangen ist, hat damit nichts zu tun? So, das müssen wir hier in Berlin, in Paris, in London, in Washington diskutieren. Der Doppelstandard, ich höre ja immer, nach jeder Krise in der Welt, Doppelstandard muss weg. Wenn die Israelis Gazastreifen Blatt machen, dann heißt es, Doppelstandard muss weg. Das wissen wir alle. Aber warum ist es nicht weg? Warum, fragen wir mal, warum ist Doppelstandard ein Stück Staatsräson fast der deutschen Bundesregierung? Das muss man ausdiskutieren. Das muss man ausdiskutieren. Ich gebe Herrn Roll vollkommen recht, wenn er sagt, der Druck auf die Straße treibt alle. Die Straße treibt alle, ob es Militär ist, ob es Parteien sind. Ich bin sicher, dass es keine Wahlen gibt in den nächsten 6 Monaten. Es wird keine Wahlen geben. Es wird irgendwann eine Technokratenregierung von mindestens 2 Jahren. Anders läuft es nicht. Die Straße treibt, wenn die Information, die ich jetzt gekriegt habe, richtig ist, ich war den ganzen Tag unterwegs und gestern bin ich geflogen, ich habe keine Information. Ist der Herr Ahmed Shafiq zurückgetreten? Ja oder nein? Nein. Also gut, ich erwarte das nämlich. Das ist das Treiben, die Straße treibt es. Deshalb, wir sollen hier wirklich nicht so tun, dass ob wir das was mitgestalten in Ägypten oder im Nahen Osten. Die Menschen dort haben es gestaltet und sie gestalten es weiter. Was wir hier tun können, und das ist ein Stück Moral, und Moral für mich ist ein integraler Teil der Politik, müsste sein, bis jetzt vermisse ich das. Erstens, alle Gelder, die geklaut worden sind aus Ägypten, von allen diesen Klicken, ob sie Mubarak heißen, Ahmad Is heißen, XY, die in irgendwelchen Banken in Europa, das ist die Aufgabe Europas, zu sagen, diese Gelder müssen zurück. Die Ägypter werden nicht betteln um Auslandshilfe, sie wollen ihr Geld zurückhaben. Das ist wichtig, denn es gibt Untersuchungen von ägyptischen Ökonomen, die sagen, wenn die Korruption in Ägypten 50% weniger wird, braucht dieses Land nie eine Auslandshilfe. 50%. Man müsste ja sagen, 100% muss man die Korruption. Das heißt, hier, bevor man jetzt irgendwelchen einen Rang von Stiftungen Richtung Kairo, um die Menschen dort Demokratie beizubringen, bitte nicht, bleibt in Ramallah, bleibt irgendwo in Beirut, bitte nicht, lasst die Ägypter alleine das machen. Und wenn, dann würde ich sagen, Gestaltung von Wahlen, da haben Sie wirklich wenig Erfahrung, aber Verfassung. Frau Müller, Verfassung, Ägypten hat mehr Verfassungsrechte als Deutschland. Das muss
soweit ich weiß, sind sagen, Schweizer Experten
gerade brauchen wir keine Hilfe um eine Verfassung, eine demokratische. Gewünscht. Ägypten hat eine Verfassung schon in den 1897. Also
großartig.
Bitte, wenn helfen, dann helfen zuerst, dass man das Geld zurückgibt und dann kommt die entscheidende Frage. Und da muss der Westen in die Schule gehen. In der Schulbank drücken. Da muss der Westen lernen, wie gehe ich mit mündigen Menschen um? Wie gehe ich mit Demokratien in den Ländern der sogenannten Dritten Welt um? Auf die gleichen Augenhöhe, Interessenausgleich, oder schalte ich Marktgesetze aus, wenn es um Geld geht, um Öl geht? Und wenn es um Öl geht, werden die Marktgesetze ausgeschaltet. Und das ist der Doppelstandard. Das ist, warum man die Despotie gebraucht hat. Das ist die Frage. Und um die Reinheit in die Politik, um die Moral in die westliche Politik reinzubringen, muss man das hier in aller Offenheit diskutieren.
Ich meine, ich habe ja von der Strategie gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, das ist durch Zufall passiert oder man hat so getan, als ob man das nicht wüsste, sondern ich habe von der Strategie gesprochen. Das ist natürlich die Bilanz. Und hier sitzt jetzt eine Vertreterin der Grünen und nicht der FDP oder so etwas, sondern für uns ist, ja, das macht schon einen Unterschied, nicht? Weil, Naja, ich könnte jetzt andere Beispiele nennen, nicht wahr, wo wir sozusagen ja auch dafür stehen, nicht? Was weiß ich, ich habe 6 Jahre lang, weil ich als Staatsministerin mich dafür eingesetzt habe, dass Bashir vor den Internationalen Strafgerichtshof kommt, und zwar in der Regierungszeit, und genau das ist ja auch, gehört ja auch mit zu diesem Kreis, wo sich jetzt etwas bewegt. Durfte jetzt nach 6 Jahren erstmals wieder einreisen, hatte 6 Jahre sozusagen Einreiseverbot, weil dort bekannt war, dass ich mit anderen zu der treibenden Kraft zählte. Also man kann nicht sagen, das war jetzt geradlinig so, wie die FDP es auch gemacht hätte. Das war mit Sicherheit nicht so. Aber, und das habe ich sehr klar gesagt, auch in der Koalitionsregierung Rot-Grün, auch Schröder ist etwa da nach Libyen gereist, Schröder, nicht Fischer, ja, das macht schon einen Unterschied, auch wenn man da mitgegangen, mitgefangen ist. Und ich habe sehr deutlich gesagt, es war eine Strategie und diese Strategie war falsch und diese Strategie war auch zynisch. Natürlich war sie geprägt und ist sie auch immer noch. Das kommt ja in diesem Statement von Merkel zum Ausdruck, geprägt von Interessen. Ja, knallharten ökonomischen Interessen, aber auch, Ägypten ist jetzt nicht das Öl, sondern man muss auch sehen, nach 9/11 2001 natürlich auch die große Sorge, und zwar sozusagen fast schon hysterisch, die Medienwelt übrigens auch, die jetzt auf einmal das alles komplett anders sieht, also sozusagen die Angst vor einem möglicherweise gefährlichen Islamismus geschürt und auch sozusagen dann, um Islamismus zu verhindern, da die Bündnispartner in diesen Despoten gesucht, säkulare Regime, aber eben Regime, die Menschenrechte und Demokratie mit Füßen getreten haben. Islamismus, die Gefahr und Flüchtlingsabwehr, was wir jetzt ja auch haben. Und da kann man nun sicherlich nicht sagen, dass das jemals die Politik der Grünen gewesen wäre, die Europäische Union zu sagen, zu einer Burg gegen Flücht oder Festung Europa auszubauen, die Flüchtlinge abwehren soll. Im Gegenteil, das ist sozusagen ja einer der Hauptkonfliktpunkte jetzt immer noch, aber auch in der Koalition damals gewesen. So, und diese Strategie muss man verändern. Wobei ich, und das nimmt jetzt ein bisschen Euphorie aus der Debatte, aber trotzdem sagen möchte, dass man in diesem Dilemma trotzdem bleiben würde. Ich gebe mal ein Beispiel, Iran. Beim Iran ist es so, dass wir vielleicht dort am ehesten gedacht hätten, dass es dort zu einer Revolution kommt, weil wenn man da war, wenn man da über Jahre Kontakt hat, eine sehr starke Demokratiebewegung, die auch in den letzten Jahren sichtbar war. Dennoch, der Westen führt Gespräche mit diesem menschenverachtenden Regime, um es davon abzuhalten, dass der Iran nuklear geht, also dass er sozusagen die Bombe bekommt. Was würde passieren, wenn jetzt Ahmadinejad, was sie zurzeit nicht tun, auf diesen Dialog eingehen? Nicht? Oder Nordkorea ist ja ähnlich. Und ich will nicht sagen, dass man mit diesem Regime in irgendeiner Form gemeine Sache machen soll. Wir haben als Grüne auch immer wieder gefordert, es müssen die Menschenrechte und die Demokratie mit einbezogen werden. Aber dass man da ein Dilemma ist, und ich sage hier auch sehr deutlich, dass ich gegen eine Bush-Doktrin war und immer noch bin, die gesagt hat, weil dort Menschenrechte verletzt werden, dürfen wir mit Ahmadinejad gar nicht erst reden, nicht? Das fände ich falsch, weil die Alternative, sagen nicht einen strategischen Dialog dort aufzubauen, die andere Schiene war und ist, dass die Rechte in den USA und Israel einen Militärschlag gegen das Regime führen. Das kann nun auch nicht im Sinne von uns sein, nicht? Also das ist an so einer Stelle eine zentrale Frage, nicht immer einfach zu beantworten. Natürlich sind wir mit dem Herzen bei Menschenrechte und Demokratie, aber das Dilemma, wie gehen wir denn mit diesen Despoten um? In so einer konkreten Situation, wie halten wir sie zum Beispiel davon ab, die Atombombe zu bauen, ohne dass man auch mit ihnen redet? Aber gleichzeitig wollen wir, dass Demokratie und Menschenrechte durchgesetzt werden. Das ist nicht einfach zu beantworten, außenpolitisch, möchte ich behaupten. Ich bin für Ehrlichkeit in der Debatte, wenn wir hier, wir müssen uns ja nicht gegenseitig sozusagen katholisch reden, sondern das, was die Kernfragen auch diskutieren. Und da sitzt die Marie Nysek, die sozusagen was zu Weißrussland sagen kann. Nicht auch dort stellt sich ja die Frage, wie gehen wir mit diesen Despoten um und gleichzeitig zu sagen, wie gelingt es uns, Demokratie und Menschenrechte sozusagen dort auch zu schützen oder die zu unterstützen, die das durchsetzen wollen.
Ich bin gerade, also Sie haben das Stichwort Flüchtlinge angesprochen und ich bin relativ pessimistisch, dass die EU mittelfristig Demokratisierungsprozesse unterstützen wird. Insbesondere, wir haben schon über die Kluft zwischen den nördlichen und den südlichen Europäern gesprochen, wenn jetzt tatsächlich Flüchtlinge kommen. Ich meine, das Schüren der Ängste, was die Italiener betrieben haben in den vergangenen Tagen, das ist unglaublich und es zeugt meines Erachtens wieder davon, dass man im Prinzip so das Terrain vorbereitet, bewusst oder unbewusst, dass man sagt, da muss schon jemand hin, der das Land in Kontrolle hat und auch seine Grenzen in Kontrolle hat. Und was mich an dieser Diskussion ganz erheblich stört, ist, wir haben das Flüchtlingsproblem wird die Nachbarstaaten, potenziell Ägypten wahrscheinlich weniger, aber Tunesien komplett destabilisieren. Es sind heute 2000 Flüchtlinge pro Stunde gekommen. Wir haben 70.000, ich glaube, die Zahlen sind jetzt schon wieder höher, die Flüchtlinge, die in 70.000 Ägypter sind es, glaube ich, alleine in Tunesien. Es sind 150.000 Flüchtlinge, es kommen immer mehr dazu. Und wie soll ein Land, was heute übrigens aufgrund des Drucks der Straße, die Straße treibt auch in Tunesien, diese Beschreibung stimmt, die Übergangsregierung auseinandergefallen ist, mehr oder weniger. Die letzten Oppositionellen, die in der Regierung waren, sind raus. Wir haben also ein Land, was in einer totalen politischen Krise ist, was nicht dieses starke Militär hat. Es hat zwar ein Militär, was sich sehr positiv verhalten hat, aber es gibt keine starke Kraft mehr in diesem Land. Und hier kommen diese ganzen Flüchtlinge und man versucht, dieses wirklich wahnsinnig, diesen fragilen Prozess, Demokratisierungsprozess anzuschieben. Und ich glaube, hier muss die EU sich schon sehr gut überlegen. Sie kann nicht Demokratisierung predigen und dann sehen, dass all diese Flüchtlinge in diese Nachbarstaaten gehen und selber sagen, aber wir wollen dann keinen einzigen und wir überlegen uns auch keine Strategie, wie wir das ändern könnten. Ich wollte noch Es gibt vielleicht noch einen Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass den Leuten in der Region, wenn ich mir jetzt Tunesien anschaue, relativ egal war bis zum gewissen Grad, was jetzt Frau Merkel gesagt hat, auch was Obama gesagt hat. Aber etwas ist in Tunesien doch sehr genau zur Kenntnis genommen worden, nämlich was Frankreich gesagt hat. Das ist vielleicht speziell. Das ist, in Ägypten gibt es dieses Frankreich nicht. Und es hat dem ersten Außenminister seinen Posten gekostet, dass er nämlich als erstes nach Frankreich gereist ist mit dieser umstrittenen Außenministerin, die angeboten hatte, Unterstützung bei der Repression der Unruhen in Tunesien, einfach damit diese Repression weniger Kollateralschäden hätte. Das war so ihre Idee, ein bisschen humaner unterdrücken helfen. Das haben die Tunesier natürlich nicht vergessen und der Außenminister kam zurück. Man hat gesagt, das geht überhaupt nicht, dass man da hingeht. Diese Frau hofiert und er musste gleich zurücktreten. Auch hier treibt wieder die Straße. Aber es ist also schon zur Kenntnis genommen worden, was, also ich meine, diese belanglosen Statements von Frau Ashton, wenn man das jetzt etwas gemacht, das wird natürlich weniger zur Kenntnis genommen als etwas so Offensives, Negatives wie das der Franzosen. Was aber auch sehr wohl zur Kenntnis genommen wurde in den meisten Staaten, ich habe eine Reihe von Karikaturen gesehen, ist, dass Frau Ashton zu Libyen sagte, in einem Satz, sie sagte eine Menge ganz vernünftiger Sachen, dann kam aber am Montag in einem Satz im Statement, sie bittet alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung. Na, ich meine, mit Lichterketten geht Gaddafi ehrlich gesagt nicht. Und nein, es ist wahr. Und aber das, also ich meine, diese, das wurde auch zur Kenntnis genommen. Solche Sachen werden zur Kenntnis genommen, mehr als die positiven letztlich.
Da habe ich bei Ihnen noch mal eine kurze Nachfrage. Ich meine, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, in Libyen könnte es durchaus auch auf bürgerkriegsähnliche Situationen rauslaufen. Im Moment ist ja vor allem die Lage im Westen des Landes ist es sehr unübersichtlich, wenn man so die Meldungen verfolgt. Da man ja mit Lichterketten nicht weiterkommt, wie kommt man denn dann weiter? Ich meine, inzwischen hat ja schon eine Diskussion ein bisschen verstärkt angefangen, ob das Mittel einer Flugverbotszone von wem auch immer verkündet, von wem auch immer überwacht, vielleicht doch ein bisschen probater wäre als die bisher verhängten Sanktionen. Und es gibt ja auch zunehmend jetzt Äußerungen aus den USA und aus Großbritannien vor allem, die sagen, man wird kein militärisches Mittel ausschließen, was nicht heißt, dass man es einsetzt. Aber wie sehen Sie dann diese Diskussion?
Ich bin da extrem hin und her gerissen. Ich halte es für etwas problematisch, weil es sehr, sehr negative Folgen auch im Land wieder haben könnte. Die libysche Opposition in Benghazi hat relativ deutlich gesagt, sie will das nicht. Es sind die Diplomaten Libyens im Ausland, die gesagt haben, sie wollen es teilweise. Und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob die sich jetzt nicht extra stark absetzen wollen vom Regime. Also es sind Leute, die 40 Jahre mit Gaddafi zusammengearbeitet haben. Und da weiß ich jetzt nicht, ob da so ein Gegenimpetus da ist. Ich finde es wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, was man wirklich tun muss, ist diesen Mann, und das geschieht auch, und das kann aber nicht schnell genug geschehen, von seinen Ressourcen abschneiden. weil er operiert mit Geld. Ich meine, er braucht auch für seine Flugzeuge, für seine Panzer, brauchen sie Benzin. Also ich meine, da muss man sich überlegen, wie kann man zusammen mit der Opposition in Benghazi dafür sorgen, dass die Versorgungslage, die militärisch schlechter wird. Ich bin keine Expertin in militärischen Dingen. Ich weiß auch nicht, inwieweit eine No-Fly-Zone sinnvoll wäre, aber was meines Erachtens problematisch wäre, ist, in irgendeiner Form mit Truppen reinzugehen. Also das haben wir an vielen Orten probiert. Und also wir, sage ich jetzt mal, die internationale Gemeinschaft, man denke an Somalia und andere Orte. Und ich glaube, die Lage ist auch zu unübersichtlich, als dass man wirklich weiß, was jetzt sinnvoll ist. Und es dauert zu lange, bis diese Entscheidungen fallen. Das ist ja noch ein weiterer Punkt. Also bei all diesen Entscheidungen. Auch Abschneiden der Ressourcen.
Gut, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf Ägypten zurück, auf die Übergangsphase. Das Stichpunkt Verfassung ist ja schon angesprochen worden. Ich finde das ehrlich gesagt doch einen ziemlich wichtigen Punkt. Weil als erstes muss man ja einfach die Verfassung ändern, wenn man das Wahlrecht ändern will. Also dass der Präsident zum Beispiel nicht mehr lebenslänglich an der Macht ist und so weiter und so fort. Und als zweites ist ja auch, das ist ja eigentlich der Auftrag zur Verfassungsänderung jetzt im Moment. Das betrifft ja 6 Punkte, die das Wahlgesetz betreffen. Aber bereits aufgebrochen ist eine Debatte über Artikel 2, nämlich die Scharia. Frau El-Mahdi, wie sehen Sie das denn?
Ich musste ganz kurz vorher eine kleine Anmerkung machen zu der Politik der EU. Also ich verstehe total, was Sie gesagt haben, dass es so viele Herausforderungen bei dem Umgang, bei dem Disputen oder mit dem autoritären Regime in dem Nahen Osten gibt. Die Frage ist, was wir in letzter Zeit erlebt haben, dass die Politik in Deutschland und der EU nur Wirtschaftspolitik betreiben. Das geht nur um Wirtschaft. Und wenn wir zum Beispiel Delegationsreise von Politikern in Deutschland sehen, dann sehen wir nur eine Delegation aus Wirtschaftsleuten. Und es kann nicht sein, dass es zu einer Zeit, wo Deutschland oder wo die EU-Länder und der Westen bis zum Ende der Welt an Kriegen beteiligt ist, um demokratische Werte durchzusetzen, dass sie sich bei so einer Krise total zurückhalten. Und ich glaube, das ist halt die Rolle von dem Volk, was wir halt das auch in Ägypten erlebt haben. Das war das Volk, das so einen politischen und sozialen Wandel herbeigeführt hat. Und ich glaube, das ist auch hier die Rolle von der deutschen oder EU-Bürger, dass sie mehr Druck ausüben, damit einfach Deutschland und die EU-Länder eine andere Politik führen, die nicht nur von wirtschaftlichen Interessen geleitet sind. Die zweite Frage, das war über die Rolle in Scharia in der Verfassung. Also Verfassung, die Scharia ist schon ein Teil der Verfassung und viele Gesetze in der ägyptischen Verfassung, die beruhen sich auf die Scharia. Es geht aber vor allem nur um um das Personalgesetz oder das Familiengesetz. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Also die Verfassung wird nicht nur eine islamische Ordnung, Rechtsordnung sein. Es wird nur die Familien, wahrscheinlich nur das Familiengesetz wird sich auf die Scharia sich beruhen und mehr nicht.
Wir diskutieren ja, nachher. Lass dich doch mal ausreden. Ja?
Sie haben total recht. Aber das ist der Fall. In Ägypten es gibt einfach nicht dieses politisches Bewusstsein und es gibt nicht dieses Bewusstsein, dass es eine Trennung zwischen Religion und Politik gibt. Und wahrscheinlich brauchen wir eine andere Revolution dazu. Das ist Aber das ist noch Zeit und ich habe auch mit ganz vielen Leuten da geredet und viele sehen das so ein, dass Religion in Ägypten zu der Politik gehört. Klar wäre die beste Lösung, dass es jetzt eine Trennung zwischen Politik und Religion gibt. Das ist aber nicht die allgemeine Meinung von den Leuten da. Und ich glaube, das wird auch nicht diskutiert zurzeit.
Anfügen. In Tunesien ist das ja sehr viel weiter mit dieser Trennung. Und ich glaube, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das leicht zurückgedreht wird oder nicht. Also ich glaube, die Zeichen der Zeit in der Region, und das hat jetzt nichts mit so sehr mit Islamisten zu tun, als einfach mit wertkonservativen Strömungen in der Bevölkerung und Frömmigkeitswellen. Aber was wirklich nicht gleichzusetzen ist jetzt mit politischem Islam. Aber ich glaube, das sehen wir in auch in Tunesien, dass das sich verstärkt hat. Es kann sein, dass es eine Reaktion war in den vergangenen Jahren, diese zunehmende Frömmigkeit gegen das Regime, weil die das letztlich nicht wollten, und dass das jetzt wieder ein bisschen abebbt. Es kann aber tatsächlich sein, dass da Dinge, die in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, es ist nicht unter Ben Ali gewesen, sondern unter Bourguiba, dass da gewisse Fortschritte etwas verloren gehen könnten. Es muss aber nicht sein.
Aber es hat doch schon sozusagen kurz nachdem das Regime Ben Ali gefallen war, hat es ja einige Tage später auch eine große Demonstration von Frauen gegeben, die genau das eingefordert haben, dass eben ihre Rechte nicht zurückgedreht
werden.
Und
es hat auch.
Und da sage ich, jetzt kommt wieder, die machen das, das finde ich auch richtig, aber trotzdem finde ich da ganz klar, sagen, wo du gewünscht ist, dass man das unterstützt, sollten wir das unterstützen, weil ich finde, in Tunesien und auch in Ägypten, wo man eben viele Frauen auf der Straße gesehen hat, wo man Interviews gelesen hat, ich war jetzt nicht vor Ort, aber doch viele Interviews gelesen hat, oder also ich habe so verschiedene von jungen Männern im Ohr auf dem Tahrirplatz, die gesagt haben, ich habe erlebt, wie die Frauen hier mit mir gekämpft haben, das wird mein Bild für immer verändern. Gut, das wird sich jetzt zeigen, aber mir wäre es schon sehr wichtig, dass dies auch unterstützt wird, nicht? Weil wenn am Ende einer demokratischen, also einer Revolution für die Demokratie, weniger Rechte für Frauen bei rauskommen. So haben wir eigentlich nicht gewettet. Oder so, glaube ich, haben auch die Frauen nicht gewettet, die dort auf die Straße gegangen sind. Nicht?
Ja, aber das, ich glaube, weniger Rechte für Frauen, also ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Ich denke, selbst wenn jetzt dieser Artikel 2, der natürlich aus unserer Sicht und sicherlich auch aus Sicht vieler ägyptischer Frauen nicht toll ist, erstmal drin bleibt, dann ist das nicht der Untergang des Morgenlandes. Ich glaube, was viel kontroverser momentan in Ägypten diskutiert wird oder auch in Zukunft noch diskutiert werden wird, ist bei der Verfassungsänderung dieser Artikel 5. Und der besagt eben, dass Parteien unter religiösen Referenzrahmen nicht gegründet werden dürfen. Das ist, denke ich, was problematisch ist aus Sicht vieler Ägypter, ganz klar aus Sicht auch der Muslimbruderschaft. Und ich glaube, wenn wir fragen, was kann die EU machen, was kann Deutschland machen, ich glaube, wir sollten uns manchmal auch überlegen, was sollten wir nicht machen. Und ich denke, wenn hier Bestrebungen sind, dass man eben diesen Artikel ändert und dass eben die Muslimbrüder auch eine Partei gründen dürfen, dann sollten wir uns nicht hinstellen und sagen, das finden wir doof, weil wir wollen nicht, dass die Muslimbrüder irgendwie in die Politik eingebunden werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich was momentan vordringlicher in Ägypten diskutiert wird.
Da habe ich eine ganz kurze Nachfrage. In welcher Verfassung sind eigentlich die Muslimbrüder als Partei? Muss man die sich homogen vorstellen oder gibt es darum unterschiedliche Strömungen?
Absolut, es gibt absolut unterschiedliche Strömungen. Das ist tatsächlich auch eine Art Selbstfindungsprozess, den die Muslimbruderschaft, wenn sie tatsächlich jetzt in eine Parteigründung reingeht, mit sich ausmachen muss. Also es ist keineswegs ein homogener Block. Wir haben grundsätzlich, denke ich, zwei Flügel. Einen eher progressiv-politischen, der sich auch öffnet. Gerade viele junge Muslimbrüder haben da auch das Modell AKP in der Türkei als Vorbild. Und wir haben einen konservativen Flügel, der zum Teil auch apolitisch ist, also der gar nicht daran interessiert ist, sich parteipolitisch zu engagieren, und der sicherlich eher bremst. Also das ist auf jeden Fall eine sehr heterogene Bewegung, Gruppierung. Man muss aber auch anerkennend sagen, wahrscheinlich sind die Muslimbrüder bis vor kurzem tatsächlich die einzige Organisation in Ägypten gewesen, die als nach unseren Maßstäben als Partei bezeichnet werden kann, weil es gibt eben verschiedene Flügel. Es gab zumindest in den letzten Jahren auch einen Diskurs innerhalb der Bruderschaft über politische Ziele. Den gab es in der Regierungspartei, in der Nationaldemokratischen Partei überhaupt nicht. Das war natürlich ein absolut auf Linie gebrachtes politisches Instrument des Regimes.
Sie haben es ja auch gesagt, das ist kein monolithischer Block. Nehmen wir diesen Tag, merken wir uns diesen Tag, 17. März, wird die Jugend der Muslimbrüder marschieren zu dem Hauptquartier und die alten Säcke entmachten. So, das haben sie vor. Ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Aber es ist ein ein Bruch da innerhalb all diese Gruppierungen, nicht nur bei der Moslembruderschaft, bei Waft-Partei genau dasselbe. Es ist, man muss wirklich die Entwicklung in Ägypten, man muss umdenken. Man kann in den alten Kategorien, da gibt es die bestorganisierte Kraft, so hieß es immer, auch von eurem Institut, die einzige organisierte Kraft neben der Regierungspartei ist die Moslembruderschaft. Diese These hat nie gestimmt. Ich behaupte, es hat nie gestimmt. Die Moslembrüder haben es versucht, sich zu testen. Und zwar am 4. Januar haben sie eine eigene Demonstration in Alexandria starten wollen, um sich selber zu testen. Und da waren nur 9.000 Leute. Das ist für riesige Verhältnisse wahnsinnig viel. Aber daneben waren 100.000 und 200.000 in Alexandria. Also das war eine verschwindende Minderheit. Und sie haben diesen Test nicht bestanden. Und da möchte ich noch was sagen. Die Sprache hat sich verändert. Die Sprache in den sogenannten religiösen Diskurs. Lesen wir mal, was dieser Karadawi, der diese Predigt am Freitag gehalten hat, also gepredigt hat. Lesen wir mal genau, was er gesagt hat. Das ist eine Sprache, die hätte er vor 3 Monaten nie gesagt. Wenn man einen XY-Ägypter gefragt hätte vor 2 Monaten, wer bist du, der hätte gesagt, Menschen aus dem sogenannten Volke. Ich heiße so und so und ich bin Moslem. So hat man sich definiert. Der Kopte hätte gesagt, ich heiße so und so und bin Kopte. So haben sich die Menschen definiert. Heute findet man selten jemanden, der sich so definiert. Was hat sich verändert? Wir müssen umdenken. Ein anderes Beispiel. Diese christliche Kirchen und die Spannung zwischen Kopten und Muslime. Es gibt, Deutschland hat ja 80 Millionen Einwohner, Ägypten auch. Man muss sich vorstellen, damit wir umdenken können, müssen wir uns vorstellen, die deutsche Polizei von Flensburg bis Passau wird verschwinden. Was passiert in diesem Land? Das ist genau exakt das, was in Ägypten passiert ist. Und da wurde keine einzige christliche Einrichtung eingegriffen. Und wir wissen heute aus Dokumenten, dass diese Zündungen und Anzündungen und diese ganze Entspannung geschürt worden vom Regime und seine Leute, um ein Sicherheitsvakuum herzustellen, damit die Leute sagen, endlich Mubarak ist der Einzige, der hier Sicherheit garantiert. Und der Westen auch. Also, ich sage es zum 4. Mal, wir müssen weg mit dem Namen. Ich spreche mich auch nie so aus, aber unabhängig davon. Wir müssen das wirklich umdenken, in anderen Kategorien uns überlegen. Verfassungsfrage, die Paragraph 2, keiner. Es gibt 2, 3, 4 Artikel darüber, sollte man nicht die Zeit ausnutzen und jetzt alles in einen Aufwasch machen. Aber weder die Protestler noch die koptische Kirche, niemand sagt jetzt das, weil dieser Militärrat, wir haben sehr wenig über die Rolle des Militärs geredet, weil Militär, Unterdrückungsapparat, jemand, der eine Waffe hat, das Waffenmonopol. Dieses Militärrat steht so unter Druck. Es gibt keine einzige Fabrik, kein einziges Amt in Ägypten, wo nicht gestreikt wird, wo der Boss nicht Boss oder wo der Chef, der Vorsitzende, nicht manchmal verprügelt und rausgeschmissen wird. Das ist ein unerträglicher Zustand für ein funktionierender Staat. Und wir dürfen nicht vergessen, Ägypten hat eine 6000-jährige Staatsgeschichte. Es gibt Volksmemory. Das, was in Kairo passiert ist, am Tahrirplatz. Tahrirplatz ist das Herz Ägyptens. Und Ägyptens ist das Herz des arabischen Raums. Wir haben bis jetzt keinen einzigen Takt darüber geredet, warum diese Domino-Theorie, warum entsteht das alles? Gibt es einen Geheimorden, der beschließt, jetzt in Jemen sollen sie rausgehen und auf die Straße und in Algier und. Was passiert denn da? Was passiert denn da? Ägypten ist eine Mehwariya, das heißt, ist eine Zentralmacht. Und eine der Ursachen, dass die jungen Leute und die Alten dann später auf den Tahrirplatz gegangen sind, ist die Demütigung als führende Rolle in dem Nahen Osten. Ägypten war null. Iran, Türkei sind in diesem Vakuum reingesprungen. als Regionalmächte, dank der USA. Iran ist ja eine Regionalmacht, nicht weil sie es wollten, sondern weil Herrn Bush das ermöglicht hat, durch sein Krieg da ohne den Irakkrieg gäbe es diese Art Regionalmacht Iran nicht. Das muss man wissen, kann man darüber streiten. Aber lassen Sie mich mal über dieses Umdenken nochmal mit der Verfassung. Die Verfassung ist fertig. So gut wie fertig. Seit 72 Stunden gibt es ja den Entwurf. Und darüber wird nicht sehr wahnsinnig viel diskutiert. Später dann, wenn die Menschen wirklich diese Demokratie nicht nur hier im Kopf haben, sondern in der Praxis erfahren haben, 2, 3, 4 Jahren, dann kann man bestimmt und man wird bestimmt an den Paragraph 2 herangehen. Aber reden Sie mal mit Menschen. Ich erzähle wieder eine kurze Geschichte. Ich habe einen sehr reaktionären Bruder. So konservativ, der hat Reagan gewählt, ist amerikanischer Staatsbürger. Bush war für ihn nicht radikal genug. Ja? Dieser Mann hat sich verwandelt. Er ist 76 Jahre. Was ist hier passiert? Tahrirplatz als Zentrum der arabischen Raum. Tahrirplatz, Gebäude, Regierungsgebäude, das ist Macht der Pharao. Tahrirplatz heißt ägyptisches Museum, das ist Volksmemory, das ist das Gedächtnis eines Volkes. Tahrirplatz heißt der Nil, das ist der Gott allen Ägypter, der Nil. All diese Elemente in Tahrirplatz machten aus diesem Tahrirplatz ein Symbol, dass alle Menschen heute in Bahrain, in Jemen, überall sogar die Plätze umbenennen als Tahrirplatz. Sie sagen, wir gehen in den Tahrirplatz. Das hat einen hohen Symbolwert. Die arabischen Menschen arbeiten mit Symbolen. Wir müssen auch da ein bisschen umdenken, auch symbolisch denken.
Ich nehme das ja auf jeden Fall ernst, zumindest was Sie zu Beginn gesagt haben, nämlich, dass wir schauen müssen, nicht dass kam und kommt von den Ägyptern, von den Menschen in der Region selber. So, und da will ich jetzt nur eine Anmerkung machen, nicht? Ich finde nicht, dass es uns zusteht zu sagen, ob der Kampf und die Debatte in Ägypten, wie ob da der Artikel 2, wo es um die Scharia geht, wichtiger ist, oder der Artikel 5, wo es um die sozusagen die Politisierung oder sozusagen die zunehmende mehr Religion und Formierung eines politischen Islam geht. Das, finde ich, steht uns nicht zu. Und ich glaube, dass es, wenn ich das richtig beobachtet habe, natürlich geht mit der Scharia in der Verfassung nicht die Welt unter, Herr Kollege Roll. Aber ich habe, wenn man mit afghanischen Frauen sehr viel zusammenarbeitet, oder ich habe mal eben eine Konferenz gemacht, auch damals im Auswärtigen Amt mit Frauen aus 26 muslimischen Ländern, natürlich stellt die Scharia sich für die Frauen sehr unterschiedlich dar. Aber es ist eben ein Kampf um die Auslegung der Scharia. Und wenn es jetzt in einer Situation der Revolution ist, sage ich, geht es auch um diese Frage. Und hier jetzt zu erklären, die ist nicht so wichtig wie das, was bei Artikel 5 passiert, das finde ich ziemlich vermessen. Das finde ich nicht richtig. Ich glaube und ich vermute mal, dass es viele Frauen gibt oder vielleicht auch andere, denen das mit der Religion sowieso schon mal gar nicht so wichtig ist, weil sie das Ganze nämlich säkular angegangen sind, ja, und gar nicht aus der Ecke kommen, sondern es für sie um Demokratie und politische Rechte vor allen Dingen geht, die da das mindestens genauso wichtig finden, nicht? Und möglicherweise wird das, was in der Zukunft, wie in der Zukunft sich dieser Staat darstellen wird, jetzt werden die Weichen gestellt. Und dazu sagen, na, jetzt machen wir mal erst das eine und dann schauen wir mal in 2 Jahren, ob wir dann vielleicht auch noch ein bisschen was für die Frauen haben. So kam das jetzt bei mir an. Damit bin ich nicht einverstanden.
Das ist nicht unser sozusagen Punkt, den
Nein,
wir
ich habe es nur ein bisschen überspitzt, weil es kam eben so rüber, nicht? Natürlich.
Das ist der Antrag im Bundestag, dass das so wird. Entschuldige.
Nein, aber Entschuldigung, ich kenne Frauen, die es anders sehen als Sie. Das habe ich hier kurz eingebracht.
Also mir als frauenfeindlich jetzt darzustellen. Also
ich habe nur gesagt, hier wurde gesagt, der Artikel 2 ist nicht so wichtig.
Und ja, aber Sie diskutieren, in Kairo wird nicht darüber diskutiert, tut mir leid, das ist Fakt. Wir können das hier beschließen, bitte Kairoer Bevölkerung diskutiert darüber. Das begrüße ich, diskutieren wir darüber.
120 ägyptische Frauenorganisationen, die kennen Sie vielleicht nicht, ne?
Ja, ich kenne keine Frauenorganisationen. Ich besuche sie nur.
Okay. Moment, ich habe hier gerade noch mal eine Frage. Sie sind gleich dran. Ich habe jetzt gerade.
Es geht nicht darum, dass wir jetzt über Scharia reden oder Rechte der Frau oder
Entschuldige bitte. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie sich vielleicht noch einen Moment gedulden? Eva, du bitte auch. Ich habe noch eine Frage an Herrn Roll. Ich habe noch eine Frage an Herrn Roll, dass Sie sich ja auch mit wirtschaftlichen Transformationsprozessen beschäftigen. Im Moment stehen ja die politischen Fragen doch sehr im Mittelpunkt. Also die Verfassung in welcher Form auch immer, wann die Wahlen stattfinden, ob Schafik an der Macht bleibt und so weiter und so fort. Was wird denn eigentlich aus den sozialen Forderungen, die auch aufgekommen sind? Es war ja auch auffällig, dass nach dem Rücktritt von Mubarak es plötzlich eine ganze Welle neuer Streiks gab. Droht das jetzt in Vergessenheit zu geraten? Danach sind Sie dran.
Absolut, das ist die zentrale Frage sicherlich. Und wenn es nicht gelingt, dass man da Druck sozusagen rausnimmt, und zwar nicht nur in Ägypten, auch in anderen arabischen Ländern, wird man auch keine nachhaltige politische Öffnung in den Ländern sehen. Davon bin ich doch ziemlich überzeugt. Beides hängt miteinander zusammen. Irgendwelche Statements zu sagen, naja, jetzt haben die ja Demokratie, warum wollen die jetzt nach Europa, ist da nicht besonders hilfreich. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo wir vielleicht was tun können, was tun müssen. Allerdings sicherlich auch nicht in der Attitüde, dass wir jetzt irgendwie vorschreiben, was in welche Richtung das gehen soll. Aber ich denke, da wird sehr bald auch werden sehr bald auch die Länder, die Regierung auf uns zukommen und um Hilfe bitten. Denn alleine ist das nicht zu schultern. Und selbst wenn die Korruption in kürzerer Zeit sozusagen runtergefahren wird, gibt es erhebliche wirtschaftliche Probleme, die ohne externe Hilfe gar nicht zu lösen sind. Also Umbau zum Beispiel des Subventionssystems.
Okay, kurzer Replik, dann sind Sie dran.
Ich glaube, da gibt es auch Missverständnisse darüber, was die Leute unter Demokratisierung verstehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich merke jetzt, dass viele Leute, die in Tunis auf der Straße waren, dass es ganz, ganz stark um Würde, das ist richtig, aber sozial, ein Ende der sozialen Ungerechtigkeiten und wirtschaftliche Prosperität ging, um Jobs. Also das wissen wir, das war ja auch der Ausgangspunkt. Und die Enttäuschung darüber, dass das nicht so schnell kommt, wie man dachte, oder dass man jetzt hat man die Freiheit, aber ökonomisch geht's nicht besser. Im Gegenteil, in Tunesien geht's schlechter, weil der Tourismus eingebrochen ist, weil die Investitionssicherheit weg ist, Investoren abziehen. Das heißt, Das könnte ganz fatale Folgen haben für diese Demokratisierungsprozesse, weil die Leute nämlich wieder auf der Straße stehen und es geht schon wieder los und die Regierung blockieren werden, auch die Übergangsregierung, und dass es letztlich dann einen längerfristigen Destabilisierungsprozess gibt. Und ich glaube, dass das ökonomisch ist der Schlüssel für den Erfolg des Demokratisierungsprozesses. Es wird ohne eine Verbesserung der ökonomischen Situation, zumindest in Tunesien, keinen Demokratisierungsprozess geben.
So, jetzt hatte sich zuerst ganz da hinten in der rechten Reihe jemand gemeldet, dann da auch relativ weit hinten in der Mitte und dann du. Wir sammeln jetzt erstmal drei Fragen und dann werden Sie hier beantworten. Ach, Entschuldigung, ja, Sie auch noch. Sie kommen auch noch dran. Vier.
Ja, guten Tag erstmal. Ich frage mich erstmal in dieser gesamten Debatte, wo eigentlich das Thema Ausnahmezustand hängen geblieben ist. Weil bis jetzt macht das Militär überhaupt keinen Anschein, dass es diesen Ausnahmezustand irgendwie fallen lassen will. Ja, das ist einer der, ich glaube, die zweite oder die dritte Forderung der Protestler seit Anfang an. Und bis jetzt gibt es das irgendwie gar nicht.
Dankeschön. Gut. Eva, du. Da, ich hatte ganz hinten noch jemand gesehen. Ja, okay.
Guten Abend. Also, ich bin Ägypter und ich lebe hier in Deutschland seit vielen Jahren. Und es hat mir, oder beziehungsweise ich finde, das ist dieses Thema Islamistin oder beziehungsweise Muslimbruder, das ich oft hier in Deutschland diskutiere. Wo wirklich viele, die dieses Thema ansprechen, die selber nicht so viel Ahnung haben über die Lage in Ägypten, beziehungsweise über die Muslimbrüder oder die Islamisten. Mir kommt oft vor, ob die Deutschen oder beziehungsweise Europäer, die sind alle Ägypter, oder beziehungsweise die ägyptischen Muslime, sie sind alle Muslimbrüder oder beziehungsweise sind Islamisten. Wenn der Fall ist, muss man auch nicht vergessen, dass 90% die Ägypter sind Muslime. Und ich bin der Meinung, ich bin überhaupt nicht gläubig, aber ich bin der Meinung, die Ägypter sollten selber entscheiden, ob die Scharia nehmen oder beziehungsweise ein anderer Gesetze und nicht von außen bestimmt. Dankeschön.
Also, Eva Quistorf, ich habe heute, und darüber war ich ganz glücklich, eine E-Mail bekommen, direkt von einer ägyptischen Frauenorganisation, und konnte es gar nicht glauben, aber eine ähnliche Mail ist vor einer Woche schon weltweit zwischen verschiedenen Frauen- und Friedens- und Demokratieorganisationen kursiert, oder vor 10 Tagen, jedenfalls nachdem Mubarak weg war, merkte man, dass es, was man auch sehen konnte oder hören konnte, wenn man wollte, dass es mindestens 3 Generationen von Frauenbewegung und Frauenrechtsaktivismus, damit sind jetzt nicht irgendwie Frauen gemeint, sondern Frauenrechts- und Menschenrechtsaktivismus in Ägypten gibt, in Tunesien ja auch, in der ganzen Region. Und da hatten Sie ja, glaube ich, auch darauf hingewiesen, ne? Also die Frauenbewegung ist in Ägypten fast genauso alt und wie hier in der Bundesrepublik. Und ich finde dann schon es etwas merkwürdig, dass in den Fernsehrunden und Radiorunden und so weiter, also die verschiedenen Experten sind, die auch bestimmt verdiente Experten sind, aber merkwürdigerweise hat noch niemand, auch hier heute Abend nicht, nimmt also anscheinend 120 ägyptische Frauenorganisationen nicht ernst. Während man hier in Deutschland gerade die Frauenquote diskutiert und weiß, wie das Grundgesetz zustande gekommen ist und dass da auch 500.000 Frauen bei der Ausbildung des Grundgesetzes sehr aktiv sein mussten, damit da überhaupt der Paragraph reinkam, Gleichstellung von Frauen und Mann, dass man einerseits von Revolution und Demokratie vollkommen begeistert redet, aber anscheinend zum Beispiel, dass Frauen genauso wie Männer sich scheiden lassen können, dass Frauen sich genauso frei wie Männer ihren Ehepartner wählen können, dass Frauen sozusagen genauso wie die Männer darüber entscheiden können, ob sie 1 Kind, 3 Kinder oder 7 wollen, dass Frauen darüber entscheiden können, ob sie Genitalverstümmelung erleiden oder dagegen offen kämpfen können, wird hier anscheinend alles nicht zu Fragen von Demokratie und Revolution mehr in diesem Lande gehalten. Und ich möchte daran erinnern, dass eigentlich ein Teil der ägyptischen Revolte sehr klar gesagt hat, wir werden internationale Verträge einhalten. Da geht es nicht nur um Suezkanal und die Beziehung zu Israel, da geht es auch um viele UNO-Verträge, wo es unter anderem dieses CEDAW-Abkommen gibt. Und da ist ähnlich wie bei uns hier in unseren Debatten schon die Frage, welche Auslegung und welche Formulierung der Scharia ist mit den internationalen Verträgen, die Ägypten unterschrieben hat, zu Menschenrechten, zu Gleichberechtigung und so weiter seit 20 Jahren vereinbar. Und ich finde, ich rede ja überhaupt nicht aus meiner Sicht, ich finde es etwas falsch, jetzt so zu tun, die da unten und wir hier oben. Ich denke, wir leben in einer Weltgesellschaft, wo es um eine globale Demokratie geht, und es sind auch soziale Rechte, um die es den Frauen geht. Wenn die Frauen im Familienrecht vollkommen benachteiligt sind, haben sie auch weniger soziale Rechte, können sich nicht als Gewerkschafterin, jetzt die Textilarbeiterin und andere sind ja auch im Streik, nicht gleichzeitig organisieren. Und das weiß inzwischen jeder. Auch Frau Ashton hat es gesagt, Herr Westerwelle, Herr Joschka Fischer heute in der Süddeutschen meint, uns auch alle daran erinnern zu müssen, dass es ohne ökonomischen Fortschritt nicht geht. Die Frage ist doch aber, wie man mit welcher Ökonomie, mit welcher Wirtschaftskooperation im europäischen oder im breiteren afrikanischen oder in der momentanen Globalisierung 30 oder wenigstens 10 Millionen Jobs für junge Leute schafft. Da hätte ich jetzt gern mal eine Idee, wie man in Tunesien und Ägypten jetzt, es sind glaube ich mehr oder weniger 10 Millionen Leute arbeitslos, wie man für die Jobs schafft.
Wenn du weitermachst, kommst du nicht mehr dran mit der Antwort. So, jetzt war hier vorne noch eine Dame.
Ja, ich habe 2 Fragen an das ganze Podium. Ich weiß nicht, wer es beantworten kann. Das eine, mich würde interessieren, welche Rolle die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Ägypten spielen. Und also ich würde jetzt einfach mal behaupten, die sind jetzt wichtig, auch in der Übergangsphase. Und was da auch konkret zu machen ist, auch zum Beispiel von Seiten der Stiftung wie der Heinrich-Böll-Stiftung, die ja hier möglicherweise eine Rolle spielen müsste. Zweite, eine Frage zur ökonomischen Situation, auch nochmal anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben. Wie kann das konkret aussehen, die Hilfe von Seiten der europäischen Staaten? Sie haben vorhin erwähnt, Ihr Namensschild ist jetzt runtergefallen, deswegen kann ich Sie jetzt nicht direkt ansprechen, dass die beschlagnahmten, gesperrten Milliarden der, also zum Beispiel von Mubarak, dass sie wieder nach Ägypten zurückfließen sollten. Wie kann sowas, ich weiß das nicht, einfach die Frage an Sie, wie kann sowas konkret geschehen? Das wäre doch eine Menge Geld, mit dem man auch wirkliche ökonomische Hilfe dort leisten könnte, ganz konkret in der Übergangssituation. Ich brauche ja nichts dazu zu sagen, wie verheerend schlecht die jetzt auch ist in beiden Ländern, Tunesien und Ägypten, und von Libyen will ich jetzt gar nicht sprechen, da ist ja doch die Situation nochmal anders.
So, okay, dann noch Sie und dann machen wir hier eine Antwortrunde. Ja? Ich dachte, Sie hätten sich gemeldet.
Hatte ich, hatte nur nicht damit gerechnet, so schnell dran zu kommen. ich würde gerne nochmal Frau Mahdi und auch Herrn Roll oder auch Herrn Gauhari fragen, diese Geschichte mit den Technokraten, die Übergangszeit, also ich habe großes Misstrauen zu Technokraten, weil ich mir immer nicht so ganz vorstellen kann, dass die wirklich so objektiv und ohne Einfluss von Interessen hier und dort da agieren. Deswegen muss man sich, glaube ich, überlegen, ob es das Risiko sozusagen einer solchen Technokratenherrschaft, ob dann dem, was entgegensteht, dass es wert ist. Meine Frage wäre jetzt, was soll in diesen 2 Jahren genau passieren? Es gibt ja Parteien in Ägypten, von denen kann man vielleicht nicht so viel halten, aber es gibt sie, manche von denen haben eine ganz lange Tradition. Man könnte darüber nachdenken und zu sagen, okay, also diese Leute, die da waren auf dem Tahrir und andernorts, dafür muss es wenigstens eine neue Partei geben, die dieses Potenzial anbietet sozusagen, weil es die alten Parteien vielleicht nicht bringen. Die haben ja auch nicht unbedingt so eine rühmliche Rolle gespielt. Aber meine Frage, warum braucht man 2 Jahre, um eine politische Plattform zu formulieren? Also, wie viele mögliche politische Plattformen gäbe es denn, zwischen denen man sich dann entscheiden müsste, dass man da Parteien gründet? Ne? Also,
gut, vielen Dank.
Eine sozialdemokratische, eine konservative gibt es ja vielleicht schon in der NDP, vielleicht eine liberale, aber braucht es mehr? Wie lange brauchen die, um eine Plattform zu formulieren?
Dankeschön. Fangen wir vielleicht eben mal mit der letzten Frage an. Die hat sich ja an Sie beide gerichtet. Und vielleicht können Sie so nett sein, wenn es um Regierung geht, dass Sie auch die Frage des Ausnahmezustands vom Anfang gleich mit aufnehmen. Wer von Ihnen möchte?
Deine Frage. Danke. Es braucht eigentlich, wie gesagt, in Ägypten, es gibt einfach kein politisches Leben, es gibt keine wirkliche Parteien, die wirklich das Volk vertreten. Es fehlt einfach an Führung. Es gibt keinen Namen. Also unter meinen Freunden, ich kenne keinen einzigen Namen, bei denen 5 Leute zustimmen würden. Das ist halt der Fall in Ägypten. Und ich glaube, dass es muss erstmal die Möglichkeit der Leute gegeben werden, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie auch eine Basis unter den Leuten schaffen, und dann kann man erstmal von Wahlen reden. Aber es ist auf jeden Fall zu früh. Das ist nicht nur, das sagen auch die Parteien selber. Keiner kennt sie, und sie haben auch keinen wirklichen Bezug zu den Leuten. Es gab also einige Oppositionsbewegungen oder die ersten, die zu den Demonstrationen in Ägypten aufgerufen haben, die waren alle underground Oppositionsbewegungen, die wahrscheinlich nur einige, also die Leute erreicht haben durch Internet, aber auf die Straße gibt es keine, die sie kennt oder wirklich einen Bezug zu ihnen hat oder in einer Veranstaltung von ihnen gewesen war, oder die haben selber kein Programm. Also es gibt nicht die Erfahrung. Wir reden in einem Land, das jahrzehntelang von einem autoritären Regime regiert wurde, und es gibt einfach nicht dieses Klima, dass man jetzt eine Regierung wählt oder eine Regierung aufstellt. Und das sehen auch alle möglichen Parteien und auch die normale Bürger auf die Straße so ein.
Herr Roll, möchten Sie das noch ergänzen?
Vielleicht, also ganz klar, ich stimme dir zu, was Technokraten angeht, da bin ich auch sehr misstrauisch. Aber ich glaube, die Forderung ist jetzt gar nicht auch so sehr, dass es Technokraten sein müssen, sondern die Forderung ist einfach, dass es neue Gesichter sein müssen. Ahmed Shafik, also der Ministerpräsident, ist halt selber Militär gewesen. Er war Chef der ägyptischen Luftwaffe. Und das wollen die Demonstranten einfach nicht sehen. Also es wäre sinnvoll, da einen Zivilisten hinzusetzen, der nicht nah am Mubarak-Regime dran war. Und ich glaube, da gibt es in Ägypten genug Köpfe, die auch zumindest so einen Minimalkonsens zwischen der Opposition und der Opposition einem Minimalkonsens genügen würden. Zu dem Ausnahmezustand ganz klar. Also das ist eine zentrale Forderung der Opposition. Bis heute ist er nicht aufgehoben und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo es Sinn macht, auch wenn natürlich ich absolut Herrn Gauahiri zustimme, dass die Dynamik sozusagen aus Ägypten heraus von selbst auch kommt und auch kommen muss. Aber das ist ein Punkt, wo ich denke, der Westen wäre gut beraten, darauf auch immer wieder hinzuweisen. Das ist eine zentrale Forderung der Opposition gewesen. Der Ausnahmezustand muss aufgehoben werden. Es gibt einfach keine Begründung dafür, dass er weiterhin besteht.
Also ich finde, das sind sozusagen zwei Zentrale. Ne? Das eine ist die Aufhebung des Ausnahmezustandes, also wo sich auch der Realitätstest zeigt, inwiefern ist dieser oberste Militärrat oder das Militär, das ja zum Teil da eine positive Rolle gespielt hat, wirklich bereit zur Reform ist. Wird der Ausnahmezustand aufgehoben und wer ist am Übergangsprozess beteiligt? Ich möchte noch mal erinnern, dass eine zentrale Forderung war zu Beginn, wir haben die auch hier aufgegriffen, ja, was vielleicht irrelevant ist, aber ich glaube für unsere künftige Politik schon wichtig, dass der Übergangsprozess von denen gestaltet wird, die dort die Revolution gemacht haben. Das ist im Moment nicht so. Wenn ich das richtig, die Experten und die von vor Ort verstanden habe, ist das im Moment nicht so. Und ich finde, dass man da, was heißt ein Technokrat? Das klingt so neutral. Die sind ja nicht neutral. Die haben auch Interessen. Das kann mir jetzt auch wiederum keiner erzählen, dass diejenigen, die im obersten Militärrat sitzen, die sind möglicherweise politisch unter Druck. Aber dass sie eigene Interessen haben, dass sie auch eigene Freunde sichern wollen. Ich denke, so naiv darf man auch nicht sein, dass die das nicht verfolgen und hoffen, dass sie irgendwie innerhalb dieses Prozesses das auch hier Schärflein ins Trockene bringen, ja? Also ich finde es so naiv und da finde ich, muss unsere Forderung bleiben, wir unterstützen die Oppositionsbewegung, deshalb gibt es ja weiter Demonstrationen, weil man mit dem Übergangsprozess nicht zufrieden ist und weil man dem gegenüber misstrauisch bleiben muss.
Vielleicht noch zur Frage, was man mit der Arbeitslosigkeit machen kann. Ich bin keine Ökonomin und wir wissen alle, wie schwierig hier es hier in Deutschland ist, diese strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken. Es gibt aber doch eine Reihe, glaube ich, von Maßnahmen, wo wir auch was tun können. Das eine ist, dass wir unsere Märkte für landwirtschaftliche Produkte aus Staaten der Region öffnen. Und ich würde hier sagen, wir beginnen bei den Staaten, nämlich Ägypten und Tunesien, die sich demokratisieren wollen. Und auch als Anreiz für die anderen Staaten politische Reformen zu machen. Das wird, ob das durchsetzbar ist bei unseren südeuropäischen Nachbarstaaten, Spanien, Frankreich, Italien, ist eine andere Frage. Aber es wäre sehr, sehr wichtig, dass wir da entschieden, wir als Deutsche jetzt. Ich bin zwar Schweizerin, aber ich rede schon. Ich bin schon lange genug hier, dass ich auch immer sage, wir als Deutsche. Und das Zweite ist, dass wir uns überlegen, welche Formen von Arbeitspakten, Mobilitätspartnerschaften wir machen können, damit wir zumindest, das wird wahrscheinlich eher symbolisch sein, als dass es jetzt wirklich einen breiten Effekt hat, aber dass wir halt schauen, wie viele junge Arbeitssuchende wir auch hierher holen können für ein paar Jahre, die dann auch wieder zurückgehen. Das ist auch die Idee von zirkulärer Migration und Mobilitätspartnerschaften. Und das Dritte ist, das hat dann auch wieder mit Würde zu tun, nicht nur mit Würde, aber auch, dass wir den Staaten helfen, die soziale Absicherung von Arbeitslosen auszubauen. Dass nämlich die Leute, wenn sie arbeitslos werden, doch noch ein Leben haben und doch noch gewisse Perspektiven haben. Und das ist eine unglaublich teure Angelegenheit und ich glaube, da wird es auch darum gehen, dass wir direkt für so etwas finanzielle Unterstützung leisten, aber es ist auch in unserem Interesse, gerade was jetzt die Frage der illegalen Migration betrifft, weil natürlich jemand, der Arbeitslosengeld oder sonst eine soziale Absicherung hat, nicht so schnell versucht, übers Mittelmeer zu schwimmen, als jemand, der das nicht hat.
Zur Ökonomie. Vielleicht zur Ökonomie des Landes. Ägypten lebt von Tourismus 14 Milliarden, Suezkanal 11,5 Milliarden, Einnahmen aus oder Gelder, die von Ägyptern, die im Ausland arbeiten, das heißt hauptsächlich in den Golfstaaten und in Libyen bis jetzt, bis vor kurzem, das Rückführung von diesen Geldern, also Gelder gehen ja in die Familie, man ernährt 2-3 Familien manchmal. Das sind daneben natürlich die Agrikultur, also die Landwirtschaftsproduktion und die Industrie. Jetzt ist jeder achte Ägypter ist mit Tourismus oder in der Tourismus beschäftigt. Jetzt ist weg, vorbei. Wir werden wahrscheinlich die ersten Touristen, die im April über die Taz, die Taz muss jetzt eine Werbung machen für Reisen in der Zivilgesellschaft. Ja. Ägypten braucht Touristen, das ist einfach so. Und Tunesien auch. Wir wollen ja nicht konkurrieren. Aber es kommt ein Riesenproblem. Jetzt 1,5 Millionen Ägypter arbeiteten in Libyen. Sie sind jetzt entweder eingesperrt, also die können nicht raus oder die kommen sogar über Tunesien. Die ägyptische Regierung ist total überfordert, mit diesem Phänomen umzugehen. Der italienische Innenminister hat vor einer Woche irgendwelchen Horrorversionen, dass sogar unser de Maizière gesagt hat, nein, keine Panikmacher. Das muss schon was heißen, dass ein deutscher Innenminister sagt, keine Panikmacher. Also das sind Probleme. Und jetzt braucht nur nach Bahrain irgendwas in die Emirate oder in Oman. In Oman gab es ja Tote vor 48 Stunden. Und da arbeiten sehr viele Ägypter. Das ist die Katastrophe, das ist ein Tsunami, ein ökonomisches Desaster. Schlechthin, wenn 10 Millionen Ägypter jetzt, die brauchen ja gar nicht zurück, die brauchen nur das Geld nicht mehr hinzuschicken. Das ist die Katastrophe schlechthin. Und da ist natürlich Hilfe notwendig. Wenn ich gemeint habe, dass Ägypten lang, dann meine ich mittel- und langfristig. Kurzfristig braucht Ägypten Hilfe. Also sehr stark sogar. Und jetzt kommen wir auf diese technische Hilfe. Ich habe mich angeboten, betrachte ich mich als erfahrener Gewerkschafter, 15 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender. Ich habe alle möglichen Funktionen gehabt bei der IG Chemie. Ich habe mich angeboten, unentgeltlich für 2-3 Jahre in Ägypten beim Aufbau von freien Gewerkschaften zu arbeiten. Ja. Mein Problem ist, unter welchem Deckmantel jetzt? Friedrich Ebert hat sich auf Gewerkschaften spezialisiert. Weiß ich nicht. Was macht die hiesige Bell-Stiftung? Auf was hat man sich spezialisiert? Ja? Das weiß ich nicht. Aber solchen Sachen müssen gedacht werden. Aber das muss wirklich eine Hilfe sein. Hilfe zu Selbsthilfe ist auch so ein Schlagwort. Kurzfristig braucht Ägypten Hilfe, langfristig nicht. Und sogar würde ich wagen zu sagen, mittelfristig nicht.
Gut, danke schön. So, wir haben noch 3 Fragen. Achso, Entschuldigung. Ach so, da gab's ja. Wir haben noch 3 weitere Fragen. Die eine bezieht sich auf die Rolle der Frauen und Frauenrechtsorganisationen in Ägypten und deren Aktivität in den vergangenen Tagen und ihre Rolle in der Zukunft. Wer möchte sich dazu gerne äußern?
Wie das alle miterlebt haben, die Frauen waren ein großes Teil dieser Revolution und haben auch daran teilgenommen. Ist es aber bei jeder Revolution, das auch in Europa der Fall gewesen war, dass Bürgerrechte nicht immer Frauenrechte bedeuten und dass es lange dauert, bis das irgendwann verankert wird. Und ich glaube, bei Frauenrechten vor allem geht es um gesellschaftlicher Prozess. Das war auch in Deutschland so und das war auch in Europa so. Wir reden seit den 50er Jahren von Frauen, die erstmal die Genehmigung des Mannes brauchen, damit sie zur Arbeit gehen dürfen. Auch wenn das Gesetz das verankert, dann brauchen wir erstmal eine Aufklärung und ein Bewusstsein in der Bevölkerung und in der Gesellschaft, die auch diese Gesetze oder diese Grundsätze auch in der Praxis durchführen.
Die Forderung der ägyptischen Frauenverbände 120, die einen Rollback in der Frauenpolitik in den letzten 30 Jahren erlebt haben, die ägyptischen Frauen waren auch schon mal längst weiter.
Ja.
Die ägyptische Position von ägyptischen Frauenverbänden, ich schicke Ihnen das gerne morgen.
Ja, ich meine, ich bin auch Ihrer Ansicht, dass eigentlich Religion nichts mit Politik zu suchen oder zu tun hat, weil Religion ist in vordemokratischen Zeiten entstanden und es kann nicht demokratisch sein. Dennoch, wie gesagt, ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, das lange Zeit dauert und Klar, Gesetze können ihren Beitrag dazu leisten, aber es ist leider so, das ist einfach der Fall in der ganzen Welt, dass Bürgerrechte nicht immer Frauenrechte brauchen, dass wir dazu eine andere Revolution brauchen.
Darf ich noch was anfügen? Ich teile Ihre Sorge, aber um das zu unterstreichen, was jetzt auch hier gesagt wurde, in Marokko ist ja vor einigen Jahren ein fortschrittlicheres, immer noch nicht komplett, also es ist keine Gleichstellung der Frauen erfolgt, aber das Familiengesetz ist positiv verändert worden. Und das große Problem dort ist jetzt die Umsetzung, weil das von oben letztlich aufoktroyiert wurde und in der Gesellschaft halt einfach Teile der Gesellschaft nicht bereit sind, das umzusetzen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist, Bourguiba hat es auch von oben in Tunesien erzwungen. Und nach 40 Jahren, wie viele, 56, es ist mehr jetzt, Jahren, ist es tatsächlich so, dass es in Tunesien wirklich umgesetzt worden ist. Also die Frage ist, welchen Weg geht man? Wartet man, bis die Gesellschaft bereit ist und es dann demokratisch von unten nach oben hinzukriegen? Oder versucht man, das auf anderem Weg von oben nach unten durchzusetzen? Aber das kann ich nicht beantworten. Aber ich meine, was Sie letztlich sagen, ist, dass man es, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, dann müsste man es erzwingen.
Eva, kannst du bitte zum Schluss kommen? Dankeschön. So, jetzt war in Fortsetzung und passend dazu gab es noch eine allgemeine Frage nach zivilgesellschaftlichen Organisationen, in dem Fall in Ägypten. Aber das ist ja zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied zu Libyen. Das möchte gerne Frau Müller beantworten.
Also welche Einzelnen es jetzt gibt, müsste noch mal, sollten die Experten etwas drauf sagen. Aber ich meine, das wurde zwar eben kritisiert, sollen die Stiftungen doch zu Hause bleiben. Ich meine, also das BMZ hier, das Entwicklungsministerium, hat ja zusätzliche Mittel noch mal den Stiftungen auch zur Verfügung gestellt, um Demokratisierungsarbeit insbesondere in diesen Ländern auszubauen und zu unterstützen. Und ich finde das richtig. Und soweit ich weiß, vielleicht kann jemand von der Böll-Stiftung hier das auch noch mal darstellen. Oder anfangs wurde es, glaube ich, auch schon erwähnt. Wir haben dort ist eben ein Büro in Ramallah. Bisher ist die Böll-Stiftung zum Beispiel nicht in Ägypten und sozusagen es soll jetzt versucht werden, auf der Grundlage auch dann dort Zivilgesellschaft insbesondere zu unterstützen und auch zu stärken. Und ich glaube auch Friedrich Ebert, aber auch die anderen Stiftungen können gerade, was diese Frage ist, sage es jetzt mal ganz banal, wie organisiere ich denn dann Demokratie banal, also konkret, ja? Wie, ja, so, weil am Ende nicht ist das die entscheidende Frage auch bei Wahlen und so weiter. Und da sind die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen sehr wichtig und dort, wo die Unterstützung gewollt ist und gewünscht ist, die dann auch zum Beispiel eben über die Stiftung zu geben. Also ich halte das für extrem wichtig für diesen gesamten Demokratisierungsprozess. Und sagen wir mal, Gewerkschaften, das ist ja schon wieder ein gewisser Organisierungsgrad, nicht? Also Frauenorganisationen ist es oft dann wesentlich schwieriger oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen.
Stiftung direkt mit den Nichtregierungsorganisationen arbeiten dürfen oder nicht. Weil früher ging es das nur über das Regime. Also es ging um die Stabilität des Regimes und deswegen ging das Geld erst an Mubaraks Regime und danach wurde eigentlich für verschiedene Projekte ausgegeben.
Dankeschön.
Also sowas mit Sicherheit nicht. Aber sozusagen was schon ist, man, das sollte vielleicht jemand von der Böll-Stiftung darstellen, sagen man, da hinten ist er. Natürlich müssen wir, müssen die Böll-Stiftung in diesen Ländern oder die Stiftung sagen, sie haben Vereinbarungen mit den Regierungen, aber sie geben nicht der Regierung das Geld und die gibt das den NGOs, sondern sozusagen sie haben Vereinbarungen, dort tätig zu werden und können dann dort sozusagen ihre Projekte, NGOs, Zivilgesellschaft unterstützen. Da ist er. Bisher haben wir das als Böll-Stiftung das relativ gering gemacht in Ägypten, aber das kann man ja jetzt eben ausbauen. Andere Stiftungen sind da schon aktiv.
Ja, vielleicht zur Arbeit der Stiftung in der Region. Also wir haben engen Kontakt zu verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, vorwiegend Frauenorganisationen, Umweltorganisationen, Menschenrechtsorganisationen. Wir versuchen, die jetzt in dieser Phase sozusagen erstmal rauszukriegen, was sind deren Bedürfnisse, was wollen die? Wollen die sich regional vernetzen, wollen die lokal arbeiten, etc. etc. Wir haben auch in der Vergangenheit nie über den Staat gearbeitet, sondern immer direkt mit den Organisationen. Das ging auch in Ägypten, das ging und geht zum Teil auch dann unter der Hand in Syrien, wo nochmal ein anderes Regime ist, in Palästina sowieso. Und ich denke, in dieser Phase ist es einfach wichtig, ja, ein großes Ohr zu haben, zu gucken, was wollen die Organisationen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass unsere Büroleiterin aus Beirut zurzeit auf einer Konferenz in Tunis ist, wo sich lokale und regionale Nichtregierungsorganisationen treffen, um zu gucken, was sind ihre Bedürfnisse, was ist ihre Strategie. Solche Sachen versuchen wir zu unterstützen.
Vielleicht kurze Anmerkung noch. Also ich glaube, das Problem, was die Stiftung jetzt tatsächlich auch haben, ist eben erstmal zu eruieren, wer ist eigentlich da. Denn gerade die Zivilgesellschaft in Ägypten ist wahnsinnig groß. Es gibt wahnsinnig viele NGOs, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die aber in der Vergangenheit häufig zu einem sehr großen Teil, wenn sie denn staatlich überhaupt zugelassen waren, eben häufig auch gar nicht so staatsfern waren. Also zum Beispiel auch bei den Frauenbewegungen. Ich kann mich erinnern, ich glaube 2004 die Freie Universität Susanne Mubarak die goldene Ehrenmedaille für ihr Engagement für Frauenrechte verliehen hat. Ja, ziemlich absurd eigentlich. Aber ja, das zeigt halt, dass man eben auch sehr, sehr vorsichtig sein musste in der Vergangenheit. Und diese NGOs sind jetzt natürlich auch nicht alle weg. Also man muss jetzt erstmal eruieren, wer ist eigentlich da, wer meint es ernst, wer hat tatsächlich berechtigte Forderungen, mit wem kann man zusammenarbeiten. Bei den Gewerkschaften in Ägypten ist das zum Beispiel ein ganz großes Problem, weil es gab bis jetzt ja keine unabhängigen Gewerkschaften. Die sind jetzt erst in der Bildung und die Ebert-Stiftung versucht das eben zu unterstützen, aber ist da auch erstmal dabei, ihre Partner zu organisieren.
Gut, also wir haben bisher noch keine Goldmedaille in Ägypten verliehen, sondern wir haben eben wirklich auch mit Organisationen zusammengearbeitet, die eben, ich sag mal, staatsfern waren oder sind. Was im Moment eben das Problem auch ist oder unser Problem, unsere Schwierigkeit, eben gerade mit dieser jungen Bewegung sozusagen zusammenzuarbeiten mit nicht etablierten Partnern und Partnerinnen. Das ist eine große Schwierigkeit. Deshalb eben auch die Leute vor Ort, die versuchen zu eruieren, mit wem arbeitet man zusammen in Zukunft und was wollen die Leute.
So, wir haben jetzt noch eine Frage von der letzten Runde übrig und das ist die Frage, also des Kollegen, glaube ich, da hinten, der gemeint hat, wenn man hier in Deutschland über Ägypten oder Islamisten redet, dass doch der Eindruck ist, dass man eigentlich nicht viel Ahnung vom Land hat. Das ist die eine Frage. Und deshalb gibt es noch zwei Wortmeldungen. Sie, da in der Mitte, bitte. Und dann Sie hier. Und damit kommen wir dann zum Ende unserer Veranstaltung.
Ich habe eine Frage zum Waffenhandel und zwar, also ein bisschen allgemeiner vielleicht auch. Es gab ja die Nachrichtenmeldung, dass es letztes Jahr, 2010, einen langjährigen Höchststand bei den Waffenimporten von Ägypten aus den westlichen Ländern, also wohl USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich gab und gerade eben vor den Wahlen. Und es ist ja auch den Leuten, die sich damit befassen, den NGOs in Deutschland bekannt, dass da gerne vertuscht wird in Deutschland, was wirklich abgeht. Also dass eben Menschenrechtsverletzungen mit deutschen Waffen begangen werden. Es werden Lizenzen vergeben, mit denen dann einfach nachgebaut werden kann. und so weiter. Und da möchte ich Sie fragen, was könnte man da effektiv dagegen tun? Also das geht ja jetzt schon, es wird ja jetzt immer jedes Jahr aufs Neue kritisiert, aber wirklich passieren tut anscheinend nichts. Also es gibt ja auch keine Lobby irgendwie, die sich in Deutschland zum Beispiel dafür einsetzt, strengere Gesetze oder die Gesetze überhaupt zu befolgen und strengere Gesetze zu schaffen, eine parlamentarische Kontrolle, die den Namen auch verdient hat. Es scheint nichts zu geben. Wie soll es weitergehen?
Jetzt war hier vorne noch eine Wortmeldung.
Ja, ich möchte gerne wissen, welche Rolle die Studenten nach den Unruhen auf dem Tahrirplatz in Ägypten einnehmen. Die Studenten.
Soll ich auf die letzte Frage? Also historisch gesehen haben die Studenten in Ägypten eine Pionierrolle gespielt, früher, bei allen Auseinandersetzungen. Dieses Mal waren sie nicht gerade die Vortrupp oder die Sturmtruppe in der sogenannten Unruhen. Ich möchte Sie nur korrigieren. Das waren keine Unruhen auf dem Tahrirplatz, sondern ich habe für mich eine eigene Definition, was eine Revolution ist. Wenn die da unten nicht mehr wollen, wie bisher, und die da oben nicht mehr können, wie bisher. So, das war eine Intifada, ein Aufstand, ein was weiß ich. Aber Unruhe war es nicht. Die Unruhe hat das Regime gebracht. Die Schlägertruppen hat das Regime hingeschickt. Das wollte man wirklich um die Reinheit der Geschichte. Also die Studenten haben nicht diese Rolle gespielt. Die Studenten, wurde ja auch hier gesagt, dieses Regime war sehr raffiniert. Er hat ja das politische Leben erstickt, einschließlich des studentischen Lebens. Es gab staatliche Studentenverbände, sie haben Ja und Amen gesagt, und da gab es ja sogar Staatssicherheit in den Universitäten. Sie heißen Universitätsgarde, so Polizeioffiziere, die stehen da nicht einmal in Zivil, schon unverfroren, Uniform. Und jeder Student, der vorbei ist, der muss sich ausweisen. Und wenn sie politisch tätig sind, kommen sie mal rechts und. Wurde abgeschafft. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Die sind jetzt abgeschafft worden, ohne großen Schlagzeilen. Die sind schon weg. Das ist zur Frage Studenten. Ich wollte aber zu den Technokraten was sagen. Das Wort Technokrat ist so negativ besetzt. Was meint man damit? Da gibt es eine Übereinstimmung unter allen Oppositionellen in Ägypten, warum sie eine Technokratenregierung haben wollen. Unter Technokrat meint man keiner aus dem politischen Leben. Das heißt nicht von der Waftpartei, nicht von der Moslembruderschaft. Natürlich, jeder hat ja ein politisches Bewusstsein. Auch Technokraten haben ein politisches Bewusstsein. Aber keine großen aus dem öffentlichen Leben. Und die sollen sich verpflichten, dass sie nicht mehr, keine Ämter mehr später bei einer richtigen gewählten Regierung mehr ausüben dürfen. Das heißt, sie sind nur für eine bestimmte Zeit und werden kontrolliert. Und dann kommt die Rolle des Militärs, und es wurde etwas unterbelichtet heute. Ohne das Militär ist dieser Prozess nicht fortzusetzen. Das Militär ist der einzige Garant, das hört sich für europäischen Ohren etwas ganz Schlimmes, was ich jetzt sage. In einem Staat, wo die Polizei aufgehört hat zu existieren, ist das Militär die einzige organisierte Organ in dieser Gesellschaft. Das ist so. Da können wir diskutieren in allen Stiftungen Deutschland darüber. Ja? Es wird so bleiben. Aber die Frage ist, ob man das Militär alleine lässt, ob man das Militär nicht vor sich schiebt. Und sie werden von sich geschoben. Das ist das Wichtigste. Das Militär macht eine Konzession nach dem anderen. Herr Roll hat gesagt, das Militär hat Interessen. Das Militär verwaltet sogar ein Viertel der ägyptischen Gesellschaft, die Ökonomie der Gesellschaft. Sie haben alles. Es gibt, das ägyptische Militär hat Hotels in Paris und London und Washington und in New York. Das ist ein Riesenunternehmen. Ja? Ohne eine Militarisierung der Gesellschaft, das ist nicht Israel. Die ägyptische Gesellschaft ist nicht militarisiert, aber das Militär ist sehr stark. Da braucht man eigene Vorträge dazu. Der Unterschied zwischen, was ist Militarisierung einer Gesellschaft und was ist mächtigem Militär in einer Gesellschaft. In Ägypten ist das Militär die einzige organisierte Kraft heute, die in der Lage ist, etwas zu beschützen. Und kein Oppositioneller kommt auf die Idee zu sagen, das Militär soll nach Hause gehen. Das wäre ja Selbstmord. Das wäre unmöglich. Und das Militär selber hat unterschiedlichsten Interessen. Die Oberen, die sind verwalten diese wahnsinnigen Betriebe und Unternehmungen. Aber diese ganzen Leutnants, Oberleutnants, Majore und Obersten, ich habe ja mit vielen geredet in diesen 2,5 Wochen, sie sind mehr herzensmäßig auf Seiten der Protestler und sie lassen nie zu. Ich muss das wirklich erzählen. Ich stand vor einem Panzer, weil ein Panzer ist was Ungeheuerliches. Das ist 5 bis 15 Tonnen Stahl. Aber keine Sekunde hatte ich Angst gehabt, weil ich wusste, dieser Panzer ist nur Stahl plus Panzerbesatzung. Und wenn ich überzeugt war, dass die Panzerbesatzung nicht schießen wird, ist es für mich ein Stück Stahl, nichts anderes, eine Brücke. So, das heißt, das Militär ist zum Schutz da. Und das wussten die Demonstranten, das wussten die Protestler. Es passierte etwas vor 48 Stunden auf dem Tahrirplatz. Und da hat die Militärpolizei sogar mit irgendwelchen Stöcke, die Elektroschock ausstrahlen oder verursachen. Und dann passiert was anderes. Dann hat die Militärführung sich entschuldigt. Das ist ja hochinteressant. Da haben sie gesagt, es gibt Kräfte, die versuchen zwischen uns Zwiespalt zu drängen. Auch wenn ob das gespielt ist, aber wichtig ist, dass eine Militärführung, die alles hat, gezwungen ist, und das ist der Druck der Straße, sich zu entschuldigen und zu sagen, es gibt eine Kraft in Ägypten, die versucht, Zwietracht zwischen uns zu schieben. Das ist Fortschritt, das ist Progression, das muss man wissen. Also Technokrat, ja, unter bestimmten Bedingungen, sie dürfen nicht später irgendwas daran beteiligen und so, aber dieser Übergangszeit ist noch nicht angebrochen. Wir haben bis jetzt keine Übergangsregierung in Ägypten. Das ist keine Übergangsregierung. Die Hälfte ist vereidigt vor dem Mubarak, die andere Hälfte ist vor dem Militärrat. Wo ist die Legitimation?
So, das können wir sicherlich hoffentlich noch auf einer anderen Veranstaltung weiter diskutieren. Aber es gibt noch zwei Fragen. Das war, möchte sich jemand der Frage zu dem Waffenhandel annehmen und zu der Wahrnehmung in Deutschland? Und genau, das war die dritte Frage. So.
Also ich sage gerne was zu den Milliarden. Das finde ich mich auch sehr spannend. Das ist tatsächlich, also ich glaube, dass sehr, sehr viel Geld im Ausland ist. Und zwar nicht sozusagen Geld der Mubarak-Familie. Also ich glaube, das ist in Ägypten, also sicherlich ist die Mubarak-Familie auch sehr reich gewesen. Ich glaube, dass aber vor allem die Kohorten darum eben sehr, sehr viel Geld im Ausland haben. Und das ist tatsächlich jetzt die Aufgabe, dieses Geld aufzutreiben. Und das zeigt halt auch, wie komplex Politik ist, weil letztlich alles miteinander zusammenhängt. Ich denke, das wird noch sehr, sehr schwierig werden, weil wir eben Steueroasen haben, was wieder auch ein ganz anderes Thema ist, in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber das Geld wird höchstwahrscheinlich gar nicht mehr zu großen Teilen in der Schweiz oder in England liegen, weil die sind natürlich auch nicht dumm gewesen und haben auch versucht, es umzuschichten. Und ich weiß nicht, auf welchen Holdinggesellschaften in den Cayman Islands und so weiter Gelder sind. Also das ist tatsächlich ein Problem, wo man Hilfe braucht und was sich auch nicht schnell lösen lassen wird. Das kann. Ja, das ist praktisch Geld des ägyptischen Staates. Das kann eingezogen werden, das ist ganz einfach. Und der ägyptische Staat kann das, genau, und rücküberwiesen werden, also weil das ziemlich offensichtlich ist und das wird sich auch in den nächsten Wochen, denke ich, noch konkretisieren, dass hier massiv eben betrogen wurde, dass Landverkäufe zum Beispiel abgewickelt wurden, ohne dass gezahlt wurde und solche Geschichten. Also das kann man, denke ich, auch gut nachweisen und das wird auch relativ schnell nachzuweisen sein. Ja, aber ich sage ja, also das wird kein Problem sein, das nachzuweisen. Also wenn eben Land verkauft wurde, aber dafür nicht bezahlt wurde, dann ist das ja letztlich kriminell. Und dann weiterverkauft wurde und daraus eben Gewinn gemacht wurde, dann ist das kriminell. Ja.
Ja, ich glaube, zu der Waffenfrage, es gibt wahrscheinlich niemanden hier in diesem Raum, der das toll findet, diese ganzen Waffenexporte in die Region. Und ich meine, anlässlich dieser Ereignisse in der Region erfährt man dann auch das breitere Publikum, dass bis letzte Woche, glaube ich, Waffen nach Libyen geliefert wurden aus allen europäischen Staaten und dass wir an sehr viele Staaten der Region Anti-Riot, also Anti-Aufstands Ausrüstung geliefert haben. Und ich glaube, hier gibt es schon, also das wird das, wie gesagt, alle hier drin werden das nicht toll finden. Ich weiß nicht, inwieweit das in der breiten Bevölkerung wirklich auf Interesse stößt oder die Leute es überhaupt wissen. Und hier glaube ich, es gibt eine Rolle für die Medien. Und jetzt ist sicherlich der Moment, wo die Empörung über das, was in Libyen passiert, aber auch in Bahrain oder Oman oder wo immer es noch losgehen wird, besonders groß ist, dass man halt mal vielleicht wirklich hier möglichst viele Artikel hat, in denen mal aufgedröselt wird, was wir und was andere europäische Staaten eigentlich so tun zur Unterstützung der Diktatoren in der gesamten Welt. Das gilt ja nicht nur für die arabische Welt. Und dass vielleicht dadurch ein bisschen ein größerer Druck für mehr Transparenz, mehr Kontrolle und strengere Auflagen hergestellt werden kann. Jetzt wäre der Moment, aber ich glaube eben auch, wenn es keine Unruhen gibt, muss man periodisch dieses Thema aufbringen.
Weiß nicht, ob ich das nochmal sagen, auch an die Politik die Frage gerichtet war. Wir haben ja unter Rot-Grün erstens einen Rüstungsexportbericht, den muss es jetzt jährlich geben, den gab es vorher sowieso schon mal gar nicht. Leider kommt er eben immer sozusagen für die rückliegenden Jahre, aber auf den Weg gebracht, und zweitens Rüstungsexportrichtlinien. Die, wenn man das jetzt sieht, also das ist ja richtig, was Frau Wernfels gerade nochmal gesagt hat, also wenn man sich jetzt eben nochmal anschaut, dass bis zum Schluss zum Beispiel eben nach Libyen aus Deutschland, aber eben auch insgesamt aus den EU-Staaten hingeliefert wurde, dann ist das ziemlich erschreckend, und das lässt auch darauf hindeuten, dass man noch nicht mal diese Rüstungsexportrichtlinien, die aus der Sicht der Grünen nicht streng genug waren und sind, aber sozusagen mehr war damals mit der SPD nicht durchsetzbar, aber noch nicht mal die werden offensichtlich eingehalten, weil dann hätte das, was man dort jetzt liest, oder auch es hat noch mal eine Zunahme der Rüstungsexporte gegeben nach Ägypten, dann hätte es das eben nicht geben dürfen. Und die Konsequenz kann eben nur sein, erstens, es braucht strengere Rüstungsexportrichtlinien, ganz klar. Zweitens, was wir schon lange fordern, dass es ähnlich wie in Schweden und anderen Ländern, dass es überhaupt eine parlamentarische Kontrolle gibt. Es gibt nicht, da wird eben immer gesagt, also das klingt zwar komisch, aber ich bin im Auswärtigen Ausschuss, wir haben darüber sagen, wir können in den Bericht reinschauen. Aber ansonsten sind das eben dann zum Teil eben Dinge, die unter geheim und so weiter laufen. Und was wir fordern, ist, dass es für diese Dinge eben auch so etwas Ähnliches, entweder wie die PKG, entweder ein parlamentarisches Kontrollgremium gibt oder eben bei der Regierung ein Kontroll, so haben es die Schweden, ein Kontrollgremium aus Experten verankert wird, das dort in diese Sache vor allen Dingen mehr Transparenz bringt. Das wäre der nächste Schritt für die deutsche Rechtslage. Aber ich kann mich dem nur anschließen, nicht, dass diese Lage eben dazu führen müsste, dass auch nicht nur Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union nicht, dass man da wach wird und dass man in diese Ländern keine Rüstungsexporte liefern darf. Nicht? Das geht einfach nicht, das ist unverantwortlich, und das zahlt sich dann eben auch zurück. Hinzu kommt ja noch, dass wohl mit Wissen des BND in Libyen dort Sicherheitskräfte ausgebildet wurden. Das ist auch der Hammer, ja. Also ich meine, wieso nicht mit Wissen des BND beteiligt man sich daran, dass dort solche Truppen, das geht eben nicht. Und da gibt es aber in diesem Bereich selbst in Deutschland eben wenig Transparenz, muss man leider sagen. Okay.
Einen Moment. Wir haben hier noch eine Frage, die schon vor langer Zeit gestellt wird. Die würde ich jetzt noch gerne rannehmen. Das ist die Frage nach der Wahrnehmung Ägyptens in Deutschland im Hinblick darauf, dass man doch in der Öffentlichkeit hat sehr oft häufig von Muslimbrüdern oder Islamisten gesprochen hat, was in Libyen übrigens wesentlich weniger der Fall ist. Wer möchte darauf gerne antworten?
Kann man die Frage erweitern? Was kann man aus Ägypten lernen?
Wie lange dauert
Was kann man aus Ägypten lernen? Ich möchte
das ist doch eine schöne, ein schönes Abschlussstatement.
Lernen?
Gerne.
Ja, dass wir ein bisschen den Spieß umdrehen und auch lernen von Experimenten anderer Völker. Das wäre ja interessant für unsere parlamentarische Demokratie hier. Darf ich ein Beispiel geben? 70% unserer Bevölkerung ist gegen dieses Engagement in Afghanistan. 85% unserer Abgeordneten sind aber verlängern das ganz brav immer nach ein Jahr nach dem anderen. Das heißt, wir stoßen hier am Ende der parlamentarischen Demokratie. Da könnte man aus Ägypten lernen. Stellt euch mal vor, nur theoretisch, 100.000 deutsche Menschen, Männer, Frauen, Kinder, werden jeden Sonntag oder Samstag für 3-4 Wochen hintereinander, das ist die Kontinuität, das haben die Ägypter gemacht, jedes Wochenende dahin fahren und sagen, die Jungs müssen zurück. Da wird die Frau Merkel irgendwann die Jungs zurückholen. Das könnte man daraus lernen zum Beispiel. Das wäre ein praktisches Beispiel. Nein, na klar.
75% sind auch der Meinung, dass Gutenberg der beste Minister ist, obwohl er sozusagen, der hat ja in den Umfragen sogar noch zugenommen, obwohl er nicht... Was? Ja, das weiß ich, war, aber trotzdem. Also das ist so mit den Umfragen. Ich möchte nochmal ein... Was können wir daraus lernen, weil das meiner Meinung jetzt vom Anliegen her, wir haben ja vor allen Dingen außenpolitisch diskutiert, was können wir tun? Ich finde eben diesen ganzen Umgang mit den Flüchtlingen, nicht? Frau Wehrenfels hat es ja nochmal auch mal versucht, so mit reinzubringen. Das ist ja wirklich was, was wir hier machen können. Und was mir unglaublich aufstößt, gestern bei Anne Will war das auch wieder, dieser Film, der dann da gezeigt wird, nicht man tut so, als ob wir diejenigen sind an Europa, die am meisten belastet sind. Das ist ja erstmal totaler Unfug. Am meisten belastet sind die Nachbarstaaten, die Tausende von Flüchtlingen sozusagen jetzt aufnehmen. Sie nehmen sie auf. Und da finde ich, ist die EU gefragt zu unterstützen. Also die Nachbarstaaten auch zu unterstützen, die das auch schon angefragt haben. Und das Zweite ist, was ich wirklich, man kann nicht sagen, da ist es toll, dass ihr jetzt Demokratie macht und dann macht man die Grenzen dicht. Das geht nicht, sondern man muss jetzt temporär Leute aufnehmen und ein paar tausend Leute sind angesichts von Millionen in der EU, dass da sozusagen in Hysterie auszubrechen, das finde ich wirklich polemisch. Ja. Das ist, und das ist so, das heißt temporär aufnehmen. Und das Dritte ist eben wirklich Migrationsmöglichkeiten, gesteuerte Migrationsmöglichkeiten schaffen, weil hier ja auch die ökonomische Perspektive, nicht wenn wir nicht die Märkte öffnen und die Möglichkeit schaffen, dass die Leute hier arbeiten können, wenn sie wollen. Ja. Also auch da abschotten. Dann ist das auch nur eine Pseudo-Unterstützung für diese Länder. Aber das ist etwas, was wir als Europäer und als Europäische Union tun können und wo ich denke, wo wir auch noch viel in der Bevölkerung verwerben können, dass das wichtig ist, nicht, damit dort nicht wieder die Stimmung kippt, nicht, und wir haben das ja alles schon mal in Deutschland erlebt und sozusagen so eine Bunkermentalität entsteht für, gegen Flüchtlinge und gegen so eine Marktöffnung. Da können wir, glaube ich, alle eben auch dran mitwirken. Das wäre mir nochmal so ein Anliegen.
Vielen Dank. Das war ja ein richtiges Potpourri heute Abend. Ich meine, allein über Ägypten, glaube ich, hätte man abendfüllend diskutieren können. Das genauso wie die, für die Politik in der Region, die internationale Politik, inklusive natürlich die eben am Schluss auch nochmal angesprochene Abschottungs- und Migrationsfrage. Das kann also hier jetzt sicherlich nur eine kurze Einführung sein. Ich hoffe doch, dass wir in diesem Jahr oder relativ zeitnah auch hier die weitere Entwicklung verfolgen werden. Ich bedanke mich bei Ihnen für diesen Abend und vor allem auch allen hier auf dem Publikum und der Technik, die uns das ermöglicht haben. Wer sich weiter für Ägypten interessiert und vielleicht auch hinfahren möchte, da liegen im Vorraum Handzettel für die TAZ-Reisen in der Zivilgesellschaft im April dieses Jahres. Vielen Dank. Ja, ja, danke.